Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 22. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kadochwill.
Und produziert wird unser Podcast nach wie vor von Pascal Riedel, der in dieser Woche Geburtstag hat. Von daher hoffen wir, dass er mit der Folge einigermaßen rechtzeitig fertig wird. Und wenn nicht, wenn die Folge eine Woche später rauskommen sollte oder ein paar Tage, dann wisst ihr jetzt schon, woran es gelegen hat. Das einmal zu persönlichen Infos von uns. Davon abgesehen, Jan, hast du Infos zu Olympia?
Ja, tatsächlich, weil wir bereiten ja gerne auch so ein bisschen perspektivische Themen vor. Also so ein bisschen über den Tellerrand hinaus
Schauen. Floorball
wird olympisch, 2133 gefühlt. Das ist ein schwieriges Thema, aber andere Sportarten werden olympisch. Und natürlich ist es immer ganz interessant, so ein bisschen zu vergleichen, warum haben die es geschafft und warum tun wir uns langfristig so schwer. Und die News wurden im Grunde bestätigt. Diese Sportarten waren ja schon angekündigt. Mittlerweile ist es offiziell. Also 2028 in L.A. bei den Olympischen Sommerspielen, neu im Programm beziehungsweise wiederkehrend ins Programm werden sein Flag Football, also der ja verletzungsschonende Ableger von American Football, Baseball, Lacrosse, Squash und Cricket. Und für Brisbane 32 gibt es jetzt einen heißen Kandidaten, der noch dazukommen sollte, und das ist Paddle. Ja, ich glaube, Paddle kennen mittlerweile die meisten, die zumindest in irgendwelchen Ballungsgebieten unterwegs sind. Das ist so dieses Cage-Fighting-Tennis. Also nein, es ist so ein Tennis in so einem abgeschossenen Court. Ich spiele Paddle tatsächlich sehr gerne und tatsächlich immer häufiger.
Ich möchte nicht mit dir Paddle spielen, wenn du das als Cage-Fighting bezeichnest. Das könnte eine spannende Erfahrung werden.
Ja, aber was man jedenfalls sieht, und ich glaube, das ist eine interessante Schlussfolgerung, ist es, dass tatsächlich Mannschaftssportarten diesen Platz kriegen. Und es hieß ja lange Zeit, für Mannschaftssportarten wird es schwierig bei Olympischen Spielen, weil sie natürlich teuer sind. Also du brauchst dafür Platz im Programm, du brauchst für die Sportlerinnen und Sportler Raum. Und deshalb hat man sich eigentlich perspektivisch eher dazu hinbewegt, ebenso Sportarten wie Breaking oder wie Klettern aufzunehmen, wenn man jetzt unbedingt Trendsportarten aufnehmen möchte. Und hat sich eigentlich von den Mannschaftssportarten eher versucht zu distanzieren. Der Hintergrund ist natürlich offensichtlich, wenn man so ein bisschen kulturell dahinter schaut. Natürlich haben die Ausrichter der jeweiligen Olympischen Spiele diese Wildcards, also sie haben die Möglichkeit, im Grunde eigene Sportarten vorzuschlagen, sie auch mal testweise einfach unterzubringen. Die sind 4 Jahre später vielleicht gar nicht mehr dabei beim Programm. Und weil diese Olympischen Spiele in den Vereinigten Staaten stattfinden, ist es auch nachvollziehbar, dass beispielsweise Flag Football dabei ist. Übrigens relativ rapides Wachstum auch in Deutschland. Baseball sowieso, Lacrosse ist eine der am schnellsten wachsenden Teamsportarten der Welt, insbesondere in Nordamerika. Squash ist eine Sportart, die nehmen wir in Deutschland eigentlich als so eine Art absterbende Sportart wahr. Ich meine, diese ganzen Squash-Zentren, in den meisten sind irgendwelche Nagellackierstudios drin. Also das ist relativ historisch. Aber so ist es bei uns. Soweit ich weiß, ich glaube im Nahen Osten oder irgendwo auch im arabischen Raum wird Squash im Grunde immer stärker und größer. Also ist vielleicht auch so eine regionale Entscheidung. Und Cricket, da ist halt ein Fakt, da steckt halt Indien dahinter, und das sind natürlich Riesenmärkte, die bis jetzt halt vernachlässigt werden, und deshalb sind das eigentlich, glaube ich, ganz interessante Kandidaten. Und für Floorball, es deutet halt wieder immer in diese Richtung hin, wenn Floorball tatsächlich irgendwann irgendwie den Weg zu den Olympischen Spielen schaffen möchte, dann wird es, glaube ich, nicht anders gehen, als dass irgendein Land die Olympischen Spiele austrägt, ja, das tatsächlich ein Interesse daran hat.
Stockholm oder Prag die Olympischen Spiele austrägt, ne? So was in der Richtung. Ja.
Genau.
So ist es. Nee, aber spannend. Also was du gesagt hast, das ist mir gar nicht aufgefallen im ersten Moment. Das sind ja tatsächlich 4 Teamsportarten. Das ist ja richtig, richtig viel. Fand ich beeindruckend. Und ich finde es tatsächlich, ehrlich gesagt, cool, dass Cricket da auftaucht. Ich bin überhaupt kein Fan von der Sportart. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich kann mit Baseball schon nicht so viel anfangen. Und ich habe das Gefühl, Cricket ist noch komplizierter und langweiliger als Baseball. Aber das hat ja eine weltweit unfassbare Fanbase. Also nicht nur Indien, sondern auch Pakistan und der ganz komplette südostasiatische Raum und sowas, glaube ich, ist alles unfassbar groß im Cricket. Und wenn man sich mal solche Listen anguckt, wie gibt es ja immer, ne, Ende eines Jahres die Top 50 besten bezahlten Athleten, bla bla bla, da sind ja auch immer irgendwie 5 Cricket-Profis oder so drunter, die irgendwie einfach in Indien mit Geld zugeknallt werden. Und ich war selber auch schon in Indien und da wird halt an jeder Ecke Cricket gespielt, so wie hier irgendwie Fußball oder Basketball, nur noch viel mehr. Also das, unter dem Aspekt finde ich es richtig, richtig cool, dass das Cricket dabei ist.
Und das Spannende bei Cricket ist, es ist ja auch eine der Sportarten, die sich etwas anpassen mussten, um eben an diese Multisport-Events ranzukommen. Also Cricket, ich weiß nicht, ob sich jemand mal damit auseinandergesetzt hat, aber dieses klassische Cricket-Spiel, da kann ja ein Spiel 5 Tage dauern. Ja, weil es sind ja diese Tests, genau. Wird hauptsächlich auch nur zwischen Nationalmannschaften gespielt und das hat sich auch gewandelt. Ich glaube, diese Sub-Variante wie beim Rugby, wo es dieses 7er-Rugby gibt, also dieses kleinere, kürzere, schnellere, das heißt im Cricket, glaube ich, T21 oder so und das dauert dann nur, in Anführungszeichen, 3 bis 4 Stunden und so ein Häppchen, ne? Ich meine, das kannst du bei den Olympischen Spielen tatsächlich schon austragen.
Ja. Ich hatte gesehen, dass unter anderem Gewichtheben rausfliegen soll. Da war ich am Anfang extrem entrüstet, muss ich sagen. Allerdings, man muss auch dazu sagen, Gewichtheben ist ja fast auch eine Teamsportart, ne? Also es ist eine Einzelsportart, aber du hast ja so viele verschiedene Gewichtsdisziplinen und dann auch noch beide Geschlechter. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich relevant wie irgendwie tatsächlich Teamsport oder sowas in der Richtung. Aber du hattest mir dann gesagt, dass Gewichtheben eventuell rausfliegen sollte, weil sie so ein bisschen Probleme mit der WADA haben oder so und dagegen die ein oder andere Auflage vielleicht verstoßen haben sollten oder sowas. Und dann, ja, kann ich das wieder einigermaßen verstehen. Also um Gewichtheben gibt es ja immer viele Gerüchte, dass das vielleicht nicht der allersauberste olympische Sport ist. Von daher, ja, mal gucken. Also ich würde es schade finden, Gewichtheben gehört für mich ganz, ganz, ganz doll zu Olympia. Ich glaube, für alle Deutschen, die irgendwie Matthias Steiner gesehen haben, damals 2008 oder wann das war. Aber ja, ich würde es schade finden, wenn sie rausfliegen, aber wenn das tatsächlich wegen irgendeiner WADA-Geschichte ist, dann könnte ich es einigermaßen nachvollziehen.
Ich dachte, als du das als Teamsport bezeichnet hast, meintest du die ganzen Ärzte mit den verdächtigen Medikamenten, die immer hinterherlaufen. Aber tatsächlich, Gewichtheben und Boxen standen auf der Kippe, weil es da eben Spannung mit den Weltverbänden gab. Ich glaube, der Box-Weltverband wurde, glaube ich, irgendwie komplett aufgelöst und neu aufgelegt. Und was tatsächlich rausfliegt, ist moderner Fünfkampf, weil das war ja so eine Geschichte, die dann irgendwann nach diesem ganzen Missbrauch der Pferde irgendwie ins Wanken geriet und dann die Sportarten wurden, glaube ich, die Disziplin wurden neu aufgesetzt. Aber genau, mittlerweile ist da
wurde geändert und dann wurde
genau, keine Zukunft mehr drin.
Okay, aber das zur Einführung, kurzer bis mittelmäßig langer Olympia-Exkurs. Wir haben natürlich trotzdem noch eine ganze Menge Floorball-Dinge zu bereden. Und zwar ist es heute, wir sind einigermaßen kompakt unterwegs. Also wir haben nicht extrem viele Themen, aber wir haben so ein paar internationale News wieder für euch mitgenommen. Es gibt ein bisschen was Neues zum Final Four, aber zum Final Four 2026 und nicht zum Final Four 2025. Dann gab es die ein oder andere neue spannende Personalie im deutschen Floorball-Dachverband, über die wir sprechen wollen. Und dann müssen wir natürlich einmal mehr wieder sprechen über die deutschen Bundesligen, sowohl der Damen als auch der Herren, wo wir momentan in der ganz heißen Phase sind und wo sich so nach und nach immer mehr abzeichnet, wer den oder die Titel holen wird. Und ein paar Entscheidungen sind auch schon gefallen. Von daher viel Spaß mit der Folge. Und wir starten rein in die News und fangen mal wieder an mit einem internationalen Top-Transfer. Und zwar wechselt Oskar Weisbach, seines Zeichens Kapitän von Pixbo, von der schwedischen SSL in die Schweizer Top-Liga, in die Luppe. Und zwar im Sommer 2025. Den Transfer finde ich aus mehreren Blickwinkeln ganz interessant. Zum einen auch wieder absoluter Topspieler, der in die SSL wechselt. Ist bei der WM nicht so richtig zum Zuge gekommen, hatte ich das Gefühl. War da ja auch im Kader von den Schweden, aber war zum Beispiel, ich glaube, der einzige Feldspieler von den Schweden, der im Finale keine einzige Minute auf der Platte stand. Und war eher so Backup und hier und da mal reingeworfen auf den Flügel, als dass er jetzt wirklich eine Stammposition hatte. Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird, weil viele sagen, dass das so einer der kommenden Topspieler im schwedischen Nationalteam ist. Der Junge ist dieses Jahr zweitbester Scorer geworden in der SSL mit 63 Punkten aus 25 Spielen. Besser als er war nur Malte Lundmark von Falun, der hatte 71 Punkte aus 24 Spielen und der war auch Top-Vorbereiter mit irgendwie 36 Assists oder sowas in der Richtung. Was ich davon abgesehen noch spannend finde, ist zum einen, man weiß nicht so ganz, wo er hinwechselt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also es ist schon offiziell verkündet worden von Pixbo, also von seinem Stammverein, dass er in die Schweiz wechselt. Allerdings wurde absolut noch nicht gesagt, zu welchem Verein er geht. Und es hat auch noch keiner der Schweizer Vereine verkündet, jawohl, Oskar Weisbach kommt zu uns. Und das finde ich sehr merkwürdig. Also es gibt auch schon sehr, sehr viel Buschfunk, wo er hingehen wird. Und auch, also, keine Ahnung, wenn man sich die Schweizer Liga anguckt, dann gibt es ja auch nicht extrem viele Adressen, wo er wahrscheinlich hingehen wird. Es gibt ja immer so 2, 3 Clubs, die viele von den Ausländern aufnehmen. Und dann gibt es ein paar andere, die normalerweise nicht so viele dabei haben, gerade aus dem Kaliber. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, sobald das irgendwann feststeht. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass so ein bisschen gegen diesen Trend aus den letzten Jahren ist, dass eher die alternden Topspieler nach Schweden, sag ich schon, in die Schweiz gehen. So zum Beispiel Albin Sjögren, als der gewechselt ist, war das ja auch noch ein absoluter Topspieler, oder ist er ja immer noch, spielt ja immer noch eine riesige Rolle in der schwedischen Nationalmannschaft. Aber der hatte ja auch schon alles gewonnen. Also der war mehrfacher Weltmeister, der war, weiß ich nicht, wie viele Titel gewonnen mit Stavretta in Schweden. Und ist dann irgendwann, nicht am Ende seiner Karriere, aber zumindest vermutlich entweder auf dem Höhepunkt oder kurz nach dem Höhepunkt in die Schweiz gegangen. Im Gegensatz zu Oskar Weißbach, gut, man kann halt sagen, der hat auch schon ein paar Titel geholt, der hat jetzt ja den Champions Cup gewonnen mit Pixbo und ich glaube, letztes Jahr waren sie auch Pokalsieger, aber es ist jetzt noch nicht so, als hätte der irgendwie 5 Meisterschaftskerben in seinem Schläger und hat wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Entwicklung vor sich. Ich glaube, er ist irgendwie so 24, 25 Jahre alt. Also ein ungewöhnlich früher Zeitpunkt, wo so ein Topspieler in die Schweiz wechselt, das finde ich bemerkenswert, passiert normalerweise nicht, beziehungsweise mal gucken, ob das jetzt vielleicht der Auftakt für einen Trend ist und tatsächlich immer mehr von diesen Spielern in die Schweiz gehen. Mal schauen.
Ist ja so eine Art vermeintlicher erster Zenit, weil der Junge hat ja ein absolut überragendes Europacup-Finale gespielt. Was hat er da? Irgendwie 3+3 oder 6 Punkte? 4 plus oder 4. 4+4, ja, also das ist absolut Wahnsinn. Ich wollte vorhin noch bei der IFF-Website vorbeischauen, aber die ist ja irgendwie seit einer Woche offline. Ich weiß nicht, wie man als Verband sowas hinbekommt, dass man als Weltverband eine Woche lang eine Website offline hat, aber deshalb konnte ich da nicht nachgucken. Übrigens, in so ein bisschen Vorbereitung auf diese Geschichte, was mir eingefallen ist, es gab ja früher mal, kannst du dich erinnern, diese Agency, die hieß Jacked, J-A-C-T. Ja. Ja. Und die waren ja dafür da, die haben sich ja fest vorgenommen, dass sie so die ersten großen Agenten werden im internationalen Floorball-Business und Spieler von A nach B lotsen und da ihre Fees abgreifen. Ich wollte mal gucken, wie es denen so ergangen ist oder was die so machen. Und leider habe ich jetzt auf der Seite von denen nicht irgendwie ihre Klienten gefunden. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe es nur gefunden, damals, als sie noch aktiv waren, kostete es 6.000 bis 9.000 Schweizer Kronen, dass sie für dich einen Verein finden. Also was sind das jetzt? 600 bis 900 Euro ungefähr. Irgendwie, gibt es die noch? Weißt du noch irgendwie, ob
weiß
das noch
wie aktiv ich, ist? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass von damals immer alle einigermaßen genervt von denen waren. Also die Spieler glaube ich nicht unbedingt, aber die Vereine größtenteils, weil die Gebühren für den Transfer dann glaube ich größtenteils einfach auf die Vereine umgelegt worden sind. Also dann glaube ich, der Spieler hat dann natürlich gesagt, so, ich habe jetzt den Verein gefunden, aber die Transfergebühr zahlt dann schön der Verein. Zumindest war das, glaube ich, bei wirklich guten Spielern so, wo die Vereine wirklich gesagt haben, die wollen wir unbedingt haben. Ich glaube, die waren so mittelmäßig beliebt in der Szene. Ich bin aber letztens über eine ähnliche Agency gelaufen, und zwar kannst du bei einer, oder könnt ihr bei in einer ruhigen Minute mal gucken, die nennen sich Nordstar, also Nord wie der Norden und dann STA direkt dahinter, Floorball Agency. Haben auch ein Instagram-Profil. Ich will jetzt nicht Werbung für die machen, aber die sind mir so zuletzt bei 1, 2 Transfers unter die Lupe gekommen, wo dann irgendwie drunter stand Transfer bei Signing bei Nordstar oder sowas oder Big Thanks for the Help by Nord to Nordstar oder sowas. Mhm. Also das sind andere, aber da scheint noch ein bisschen was unterwegs zu sein.
Tatsächlich, also Nordstar ohne R am Ende, und ich sehe gerade, die haben zum Beispiel so ein ganzes Profil ihrer Spieler. Ne?
Genau. Auf Insta sind nur die ganzen Spieler, die sie transferiert haben.
Auf der Website ist Nico Salo, Krista Savonen, also ist sehr finish-lastig. Ja. Aber ja, ich meine, sowas hätte ich jetzt erwartet, dass ich irgendwie aus diesem Jacked entwickelt, aber jetzt offensichtlich jetzt haben sie Finn geschafft.
Haben sich durchgesetzt. So wie bei der WM. Und dann bleiben wir noch einmal kurz in der SSL, und zwar sind wieder 2 Rekorde gepurzelt, und zwar in der SSL der Frauen. Zum einen hat Emily Wibron ihren insgesamt 771. Karrierepunkt in der SSL gemacht und damit Anna Wieg überholt als alleinige Rekordhalterin oder ewige Topscorerin, wie auch immer man das nennen möchte. Man muss aber gleichzeitig sagen, das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann überholt wird an Platz 1, zumindest solange nichts ganz Komisches passiert. Und zwar dürfte sie ziemlich sicher überholt werden von Vera Kaupi. Die hat nämlich ihren eigenen Rekord aufgestellt diese Saison und hat in einer einzigen Saison 92 Punkte gemacht. Sie ist also in Florian Weißkirchenschen Dimensionen unterwegs, in der SSL der Damen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein relativ knapper Rekord. Ich glaube, der Rekord vorher waren 91 Punkte. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer den aufgestellt hat. Es war entweder sie selbst oder Emily Wiebron oder Anna Wieck. Eine von den drei. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ist jetzt ja auch überholt. Alleinige neue Rekordhalterin ist damit Vera Kaupi. 92 Punkte in einer einzigen Saison. Herzlichen Glückwunsch von uns dazu.
Ich wär fast ins absolut selbe Fettnäpfchen getreten wie letztes Mal, als ich gesagt habe, Anna Wieck, die ist doch schon extrem lange dabei und ich habe sie irgendwo ums 40. Lebensjahr geschätzt. Jetzt wollte ich genau dasselbe zu Emily Wiebron sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die ist schon ewig dabei. Jetzt gucke ich, die ist genau wie Anna Wieck, auch 33 Jahre alt. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, also sie hat bei der Damen-WM 2009 schon gespielt. Also vor 16 Jahren und also die hat auch genug Zeit gehabt, Punkte zu sammeln.
Ja, Anna Wieck aber glaube ich auch. Ich glaube, die haben beide super früh angefangen mit ihrer Nationalmannschaftskarriere und Vera Kaupi auch. Ich glaube, die haben alle mit 17 oder so ihre erste WM gespielt.
Genau, und dann gehen wir zu einer deutschen Meldung über. Und zwar wurde vor kurzem vom Deutschen Dachverband verkündet, dass das Final Four 2026 ausgeschrieben wird. Die Kandidaten, die Lust und die Ressourcen und die Infrastruktur und das Personal haben, um sich dieses Projekts anzunehmen, die müssen sich bis zum 30.06.2025 melden. Und das Final Four soll, also dafür gibt es einen fixen Termin im vorgesehenen Rahmenplan, am 28. und 29. März 2026 stattfinden. Also ist es scheinbar so, dass dieses, ja, wir haben es ja auch Berliner Modell genannt, also das Final Four langfristig in Berlin angesiedelt sein soll, dass es jetzt erstmal vom Tisch ist und dass auch der nächste Jahrgang eigentlich über neue Bewerber besetzt werden soll, so wie es dieses Jahr Zwickau erledigt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht so viel Hintergrundinfos, wie ich es vielleicht mal früher hatte. Ich weiß nur, dass es tatsächlich absehbar war, dass auch 2026 im Grunde kein Zuckertermin zur Verfügung stehen wird und dass man da wieder irgendwie auf Juni hätte umschwenken müssen. Und offensichtlich ist ja das Interesse am Juni-Termin nicht so groß. Und ich meine, diese Alternative mit Zwickau, die kommt ja jetzt dieses Jahr erst. Und dann kann man wahrscheinlich danach erst evaluieren und sich überlegen, ob man dann in Berlin vielleicht nochmal nachfragt und sich nochmal so einen frühen Sommertermin überlegt. Aber erstmal warten wir wahrscheinlich Zwickau ab und dann mal schauen, wer sich für 2026 bewirbt. Ja, denke ich mal. Oder?
Ja, okay, dann hast du ja doch zumindest ein paar Hintergrundinfos. Also ich war von der Meldung tatsächlich einigermaßen überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Die ist bei mir einfach irgendwie bei Instagram in den Feed getaumelt. Und ich habe einfach so gesehen, ja, Final Four ist ausgeschrieben und ich war völlig verwirrt. Weil mein Kenntnisstand bis dahin war eigentlich, dass Zwickau jetzt eine einmalige Geschichte wird, also dass es nicht in Berlin stattfindet und dass es dann im nächsten Jahr, also 2026, nochmal in die Max-Schmeling-Halle zurückkehrt, weil der Vertrag, der ursprünglich abgeschlossen wurde, mit der Stadt Berlin ja, glaube ich, auf 5 Jahre festgelegt war, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Jahr wäre das 4. Jahr gewesen, dann wäre ja noch 1 Jahr übrig gewesen. Und ich dachte, dass alle Seiten daran interessiert sind, das dann irgendwie 2026 wieder in Berlin zu machen und war dann ein bisschen irritiert davon, dass es doch nicht passiert und dass es jetzt scheinbar zu diesem Ausschreibungsmodell zurückkehrt. Aber gut, ich habe es mir jetzt auch schon so halb gedacht und du hast es jetzt ja auch nochmal anklingen lassen, das wird voraussichtlich oder es lässt sich aus meiner Sicht eigentlich nur damit begründen, dass es wieder ein Terminproblem gab. Hm. Also dass es dann wieder irgendwie Juni oder sowas in der Richtung geworden wäre. Die Saison ist allerdings nächstes Jahr sehr, sehr lang, muss man sagen. Also dieses Jahr ist die Saison ja vorbei spätestens. Also mit Saisonende meine ich jetzt immer, wann sind Damen-Playoff-Finale und Herren-Playoff-Finale durch. Manchmal gibt es dann ja irgendwie noch einen Relegationstermin, der aus irgendwelchen Gründen später dran ist oder was weiß ich. Aber dieses Jahr ist die Saison, glaube ich, endgültig vorbei, irgendwie am 20. April oder sowas in der Richtung. Und nächstes Jahr wird es tatsächlich die Saison geben bis Ende Mai. Also ich glaube bis 30.05. Oder sowas in der Richtung, wenn ich den neuen Rahmenspielplan einigermaßen im Kopf habe. Von daher wäre es ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Problem gewesen, wenn das jetzt am 1. Juni-Wochenende gewesen wäre. Gut, da hätte man natürlich, also es wäre nur eine Woche mehr gewesen, weißt du? Dann kann man sich wieder drüber streiten, wie will man das haben? Will man quasi beide Finals direkt hintereinander spielen? Ist das cool, ist das uncool? Ich glaube, wir sind uns einig, dass ein früherer Termin irgendwie zu Beginn der Playoffs oder vor den Playoffs oder um Spieltag 20 herum oder sowas attraktiver ist, damit man so ein bisschen die Highlights auch übers Kalenderjahr streckt. Aber die Saison ist theoretisch lang genug aus meiner Sicht, um das im damit man das Anfang Juni zumindest hätte abbilden können. Hm. Aber ja, ich stecke nicht drin. Ich, wie gesagt, war nur etwas verwundert, dass es doch wieder ausgeschrieben wird.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwann zeitnah auch so eine Grundsatzdiskussion geben müssen, wo man diese Veranstaltung sieht. Ne? Also ob sie jetzt weiterhin in diesen, ich würde sagen, so mittelgroßen oder kleineren Städten in mittelgroßen Arenen landen soll oder ob man sie halt in die großen Hallen wirklich hin kriegen will, so wie es in der Max-Schmeling-Halle war, weil ich glaube, die Tendenz wird dahin gehen, dass diese, dass Sportarten wie Basketball oder Volleyball oder Handball, egal welchem Ballungsgebiet, eher mehr Programm haben werden, dass auch beispielsweise die Damenkategorie natürlich in diese großen Arenen reinwächst. Das heißt, dieser Termindruck, der wird in den nächsten Jahren eher zunehmen. Ne? Und Floorball muss sich dann überlegen, okay, wollen wir in eine von diesen Hallen zeitnah zurückkehren, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen flexibler sein, was einen Termin angeht. Dann ist es vielleicht ein Frühsommertermin. Oder wir verschachteln uns halt in den nächsten 15 Jahren bleiben in diesen kleineren Hallen, in diesen kleineren Städten und dann ist es so. Aber das ist dann halt wahrscheinlich eine philosophisch-strategische Frage, die man sich stellen muss.
Ja, darüber wird man sprechen müssen, aber ich finde auch tatsächlich, was man mal diskutieren müsste und wo vielleicht auch die Bundesliga-Konferenz oder so vielleicht mal sich zu äußern könnte,
wäre die Geschichte. Noch?
Ja, sie ist so halb. Sie hat befristet ein Schattendasein. Also ich glaube, es gibt von Floorball Deutschland immer wieder Bestrebungen, sie aufleben zu lassen. Es gibt auch immer wieder irgendwelche Diskussionstermine. Ich glaube, das Interesse von den Vereinen ist auch nicht so ganz groß, wie es wahrscheinlich hätte sein sollen, um da tatsächlich ein funktionstüchtiges Gremium draus zu machen. Also ein bisschen merkwürdig alles. Aber die Länge der Saison und der Zeitraum, in der die deutsche Floorball-Saison gespielt wird, ist für mich auch momentan überhaupt nicht griffig. Hm. Also ich weiß momentan, ich weiß, es geht Anfang September los und man ist irgendwann fertig. Aber wann man fertig ist, steht irgendwie von Saison zu Saison so ein bisschen in den Sternen. Also die letzte Saison zum Beispiel, da hatten wir ja mit, also das weiß ich ja aus erster Erfahrung, weil wir mit Schenefeld relativ lange dabei waren, da haben wir ja die komplette Playoff-Geschichte in der zweiten Bundesliga durchgemacht und wir sind, glaube ich, irgendwie Anfang Mai oder sowas in der Richtung waren fertig. Jetzt diese Saison ist das Playoff-Finale und also der späteste Zeitpunkt, wo du, glaube ich, fertig bist mit der Saison, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist irgendwie um den 20. April herum. Und das Feedback, was ich so gehört habe und was auch selber mein Eindruck war, ist, dass der Spielplan diese Saison ziemlich gut war. Also der war relativ eng getaktet mit vielen Doppelspieltagen und so. Man muss aber auch sagen, es gab eine WM von den Herren zwischendrin. Das macht es immer ein bisschen komplizierter.
Du hast im August angefangen?
Ja, am 31.8., aber quasi am 1. September-Wochenende. Und oder am 0., wenn man so will. Und jetzt die, und am 20. April oder so war man eben durch und es war alles relativ eng getaktet, aber es war, glaube ich, okay für alle Beteiligten, hatte ich immer so den Eindruck. Und jetzt diese Saison ist es irgendwie so, dass eine Woche später losgeht, also am 7. September oder sowas, also tatsächlich im September drin, aber man hört einen Monat später auf. Und ich weiß immer nicht, wo diese krassen Verschiebungen herkommen. Also kann sein, dass es dafür gute Gründe gibt. Ich stecke jetzt weder bei der Spielplanerstellung mit drin, noch habe ich da irgendwie großen Input in die eine oder andere Richtung gegeben. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sich die Zeiträume so verschieben. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so optimal ist, wenn man so weit in den Mai reingeht, ehrlich gesagt. Weil da wird diese Termingeschichte aus meiner Sicht eher zunehmen als abnehmen. Also die ganzen großen Hallensportarten haben ja alle ihre Entscheidungsspiele um diesen Zeitraum herum. Wenn man versucht, den aus dem Weg zu gehen, kann man ja eben auch einfach den April quasi für sich als Highlight-Monat nutzen. Ne? Also da ist im Handball und so ja noch gar nichts los. Und im Basketball glaube ich auch nicht.
Das stimmt. Ich glaube aber, es ist nur relevant, wenn es darum geht, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, aber nicht wirklich die Hallen, weil die Hallen, die werden ja auch, das sind ja Liga-Hallen, ne? Also es ist ja, die Max-Schmeling-Halle wird nicht irgendwie für ein Finale genutzt, sondern das ist halt durchweg die Heimhalle der Füchse beispielsweise, ne? Also ist jetzt, leider kommt man da eher rein, wenn halt die Saison tatsächlich wirklich vorbei ist und die Handballsaison, die streckt sich ja ewig, dann hast du die Konzerte drin, hast du noch was anderes. Also ja, den Kompromiss wird man gehen müssen, befürchte ich.
Okay, ja, das mag sein. Okay, und dann haben wir noch ein letztes Thema in der News-Kategorie und zwar ist es eine kleine Ankündigung für alle, die aufmerksam Spitzenfloorball gucken wollen. Und zwar ist die nächste U19-WM Ende April angesetzt. Und zwar wird die gespielt vom 29. April bis zum 4. Mai in Zürich. Und Deutschland ist hier vertreten in Gruppe C. Es gibt ja keine A- und B-Division mehr, aber es ist ein ähnlicher Modus wie bei jeder WM. Die A- und B-Gruppe sind quasi die Spitzennationen, C- und D-Gruppe sind die knapp dahinter. Deutschland ist in Gruppe C gemeinsam mit Singapur, Kanada und den Niederlanden. Jetzt kann man sich darüber ärgern, dass man nicht gegen Top-Nationen spielt. Auf der anderen Seite ist es endlich mal so ein bisschen WM-Feeling und kein Europameisterschafts-Feeling, wo du gegen Schweden, Finnland und weiß nicht, Slowakei spielst oder sowas, die alle direkt um die Ecke sind. Sondern das wird hier mal richtig international. Und wir wissen noch nicht so ganz, wann wir unsere nächste Folge rausbringen. Ob wir das quasi mitten in der WM machen am Freitag oder ob wir vielleicht eine Woche abwarten und sie dann im Anschluss rausbringen. Das schauen wir mal. Aber wir wollten euch trotzdem zumindest verkünden, wann die Spiele sind, damit sie euch nicht durchrutschen. Und zwar spielt Deutschland am 29.04. gegen Kanada um 16 Uhr, am 30.04. gegen Singapur um 10 Uhr morgens und am 1.05. um 19 Uhr gegen die Niederlande. Und dann starten wir mit unserem ersten kleineren, ausgeklammerten Thema für diesen Monat. Mal, ob es jetzt, also, theoretisch geht es irgendwie in die News-Sektion, aber wir dachten, das ist groß genug, um vielleicht separat drüber zu diskutieren. Und zwar hat Floorball Deutschland eine Menge wichtiger Trainerpositionen besetzt und gleichzeitig einigermaßen Verwirrung gestiftet, hatte ich den Eindruck. Und zwar wurde verkündet vor 3 Wochen ungefähr, also irgendwie müsste so Anfang März oder sowas gewesen sein, Anfang Mitte März, dass Kevin Kapfer neuer Cheftrainer des deutschen Floorball-Verbands wird. Wer Kevin Kapfer nicht kennt, der Kollege kommt ursprünglich aus dem Süden, ich glaube Bayern ist sein Heimatland, und war die letzten Jahre der U17-Nationaltrainer der Herren und ist seit einem knappen Jahr bei Floorball Torgau unterwegs in der Nachwuchsabteilung, hat also schon eine ganze Menge Erfahrung im Trainerbusiness gesammelt, könnt ihr auch auf dem Artikel auf floorball.de nochmal lesen. Was allerdings so ein bisschen verwirrend war, war, dass er, wie gesagt, als Cheftrainer des Deutschen Floorballverbandes vorgestellt wurde. Und ich glaube, der erste Eindruck war, er wird neuer Herren-Nationaltrainer. Und das ist eben nicht der Fall. Was hier passiert ist, ist, soweit ich es verstanden habe, dass die ursprüngliche Stelle von Martin Brückner aufgesplittet wurde. Und zwar war Martin Brückner ja seines Zeichens Vollzeit angestellt beim Deutschen Floorballverband. Und zwar einerseits als deutscher Herren-Nationaltrainer. Und andererseits aber auch für diese ganze Kategorie Verbandsphilosophie, Trainerausbildung, für all diese Dinge war er zuständig. Und ich glaube, die Vollzeitstelle war eher gedacht für den ganzen Bereich Trainerausbildung, Verbandsphilosophie und so weiter. Und wie gesagt, das haben sie jetzt quasi voneinander abgespalten. Und die eine Rolle, also diese ganze Rolle Verbandsphilosophie, Trainerausbildung, Trainerentwicklung, diese ganze Kategorie, das übernimmt jetzt Kevin Kapfer und ist damit neuer quasi Verbandscheftrainer. Ich muss allerdings sagen, dass ich diese Bezeichnung Cheftrainer auch ein bisschen unglücklich gewählt finde, weil man dann immer nicht so ganz weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Wobei ich auch gleichzeitig dann wieder sagen muss, ich weiß auch gar nicht, welche Bezeichnung richtig gut ist und welche Bezeichnung dann tatsächlich dazu führt, dass man abschließend gar keine Verwirrung mehr hat. Vielleicht ist Verbandstrainer oder sowas eine bessere Bezeichnung.
Ja, ich hätte auch drüber nachgedacht und was ich auch genauso schwierig finde, ist diese Bezeichnung des sportlichen Leiters, der eigentlich sehr tief in dieser Thematik der Fördermittelakquise steckt. Ich glaube, dass sich sehr oft diese Bezeichnung, dass die deshalb so gewählt werden, damit diese Fördermittelmuster bedient werden. Das also kann sein. Du kannst zum Beispiel nur Trainer bedienen. Wenn du jetzt einen sportlichen Leiter hättest, ist es vielleicht wieder was anderes, als wenn es ein Trainer ist. Deshalb, vielleicht ist es ein sensibles Thema. Vielleicht dürfen wir da nicht zu tief graben, weil es wird in irgendeiner Liste auftauchen, wo das den Namen behalten muss. Ja. Da wollen wir nicht so einen Jenga-Turm ins Wanken bringen. Also gerne weiter den Titel behalten, wenn es bedeutet, dass ein bisschen Kohle in die Kasse kommt.
Genau, und ein paar Wochen später kam dann die Meldung, auf die wir tatsächlich, glaube ich, alle gewartet haben, seitdem Martin Brückner bzw. Floorball Deutschland verkündet haben, dass sie getrennte Wege gehen in Zukunft. Und zwar wurde dann der tatsächliche neue Nationaltrainer der Herren vorgestellt. Und zwar ist das Santeri Ratarila. Und da weiß ich ehrlich gesagt, also als ich den Namen gelesen habe, war ich erst so, aha, Also dass es ein Finne ist, konnte ich mir denken, aber alles andere war ich mir nicht so ganz sicher. Auch da möchte ich allen einmal den Artikel auf flowboy.de ans Herz legen. Und zwar ist das eine relativ renommierte Coaching-Persönlichkeit, was ich so gesehen habe. Also ist seines Zeichens, ich glaube, 30 Jahre alt, hat einen wahnsinnigen Rauschebart, zumindest auf dem Bild, den flowboy.de benutzt hat, sodass er für mich eher wirkt wie 40, aber wenn er den abmacht, ist er wahrscheinlich 10 Jahre jünger. Auf jeden Fall beeindruckender Bartwuchs. Und seines Zeichens aktuell Head Coach vom finnischen Erstligisten TPS, die jetzt gerade, glaube ich, auch ihre Viertelfinalserie in der F-Liga spielen. Und auch die beiden Co-Trainer, die parallel vorgestellt worden sind, sind nicht ganz unbekannt. Michael Deana hat mir jetzt persönlich nicht so wahnsinnig viel gesagt, war aber auch schon Head Coach in der F-Liga bei den Steelers meines Wissens nach. Und Ilka Kittile ist der zweite Co-Trainer, das ist natürlich ein alter Bekannter, war auch die letzten Jahre schon unter Martin Brückner zuständig für die deutsche Herren-Nationalmannschaft und ist seit Sommer 2024 Head Coach bei Unihockey Regio Basel. Ja, und als ich diese Meldung gesehen habe, war ich ehrlich gesagt sehr positiv überrascht. Ich war mir, oder wir hatten ja glaube ich auch beide darüber gesprochen und wir waren uns nicht so ganz sicher, wer für dieses Profil des neuen deutschen Herren-Nationaltrainers in Frage kommen würde. Und es wurde ja vorher schon mehr oder weniger verkündet, dass die Stelle gesplittet wird, weil, glaube ich, für den deutschen Herren-Nationaltrainer, als der gesucht wurde, wurde keine Vollzeitstelle angeboten, sondern ich glaube auf Honorarbasis oder sowas in der Richtung. Deshalb war eigentlich schon klar, dass es irgendwie ein bisschen anders laufen würde als bisher mit Martin Brückner. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob man tatsächlich qualifizierte Trainer finden würde, die quasi dieses Stellenprofil passt. Und dass wir hier jetzt gleich drei so renommierte Trainer gefunden haben, finde ich tatsächlich einigermaßen beeindruckend. Gerade weil Santeri Ratarila auch vor 2-3 Jahren, glaube ich, Coach of the Year in Finnland geworden ist und mit TPS die Meisterschaft gewonnen hat. Also es ist nicht so, als wäre der, also mit 30 Jahren unbeschriebenes Blatt und hätte noch gar nichts gerissen in seiner Karriere. Und im Prinzip mit Michael Deana, der früher Head Coach bei den Steelers war, haben wir jetzt drei Head Coaches aus den Top 4 Ligen oder drei ehemalige Head Coaches aus Top 4 Liga Vereinen im Trainerstab der deutschen Floorball Nationalmannschaften. Das finde ich ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Das könnte rein vom Profil her dürfte das der qualifizierteste Stab sein, den wir je hatten, glaube ich.
Das sehe ich genauso. Ich finde es interessant, dass diese so eine Finisierung des deutschen Floorballs auf diese Art und Weise voranschreitet, weil ich glaube, die Top-Spieler in der Bundesliga sind ja mittlerweile tatsächlich alles ausschließlich nur noch Finnen. Da kommt ja nicht mehr viel. Okay, jetzt waren ein paar Letten dabei und ab und zu taucht vielleicht mal ein Tscheche, wobei der dann selten so bis an die Spitze durchreicht.
Nee, aber hast schon recht. Also Schweden und Schweizer eigentlich gar nicht.
Gar nicht mehr.
Pascal Kern jetzt, aber das ist ja auch eher eine Ausnahme. Der ist ja, glaube ich, vor allem beruflich auch nach Hamburg gezogen. Ansonsten Schweden und Schweizer eigentlich gar nicht. Hin und wieder mal ein Tscheche. Die Letten sind jetzt auch Ausnahmen und Drölf Finn.
Genau. Also das ist so eine Sache, wobei ich etwas gemischte Gefühle habe und ambivalent. Ich weiß nicht, ob es was Gutes oder Schlechtes ist. Ist das natürlich jetzt den drei Trainern so ein bisschen dieser Bezug zur Bundesliga wahrscheinlich auch fehlen wird, ne? Weil Ilka Kittile, der ist ja mittlerweile in der Schweiz unterwegs, bei Regio Basel. Das heißt, niemand von ihnen ist tatsächlich so im täglichen Bundesliga-Betrieb vorhanden. Und was ich glaube, tatsächlich vielleicht sogar dann ein Vorteil ist, also dass jetzt diese finanziellen Ressourcen nicht da sind, um eine Vollzeitstelle anzubieten, ist, glaube ich, für eine Top-Person gar nicht mal so schlecht, weil jemand wie Santeri wird vermutlich weiter Trainer bei TPS bleiben, kriegt dort wahrscheinlich irgendein Gehalt, das ihn wahrscheinlich nicht reich macht, aber wovon er einigermaßen leben kann, aber ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Und dann ist natürlich die deutsche Nationalmannschaft ganz spannend, weil mit dem kann man sich das Ganze anreichern. Man kann weiterhin einfach Floorball-Trainer Vollzeit tatsächlich als Floorball-Trainer Vollzeit technisch funktionieren und denken. Und dadurch ist das so ein Puzzleteil, ne? Dass das ineinander greift. Also es ist vielleicht kein schlechtes Modell. Diese zwei Gedanken hatte ich. Einerseits Finisierung des deutschen Floorballs schreitet voran. Zweite Sache, uns fehlt so dieser Zugang zu der deutschen Liga, zu dem deutschen Wettbewerb. Mal schauen, ob man das irgendwie vielleicht über einen Teamleiter oder eine Teamleiterin, Teammanagerin findet, weil die Stelle ist ja noch ausgeschrieben. Und das Dritte ist, dass tatsächlich dann irgendwie so dieses Modell vielleicht auch ganz gut funktionieren kann als Teilzeitjob. Ja.
Genau, das waren tatsächlich auch meine Gedanken. Ich hatte auch diese Überlegung von wegen, dass sie ja doch einigermaßen weit entfernt sind von der deutschen Bundesliga. Also Michael und Santeri sowieso, aber auch Ilka. Also klar, Ilka war lange Jahre lang in Weißenfels tätig. Ich glaube 4 oder 5 oder sowas, wenn nicht sogar noch länger. Von daher, der weiß schon, wie es läuft in Deutschland. Aber ich finde, man verliert schon relativ schnell den Bezug zu einer Liga, ja. Wenn man die nicht so, also wenn man sich, gerade wenn man sich so intensiv auch mit einer anderen Liga auseinandersetzt. Es ist ja nicht so, als würde Ilka quasi nur zu Hause sitzen und am Wochenende Spieler aus der deutschen Floorball-Bundesliga gucken, weil er nichts anderes vorhat, sondern der muss sich ja zwangsläufig, um einen guten Job zu machen, vor allem mit der Schweizer Top-Liga beschäftigen, was ja auch vollkommen okay ist. Aber es ist schon so, und gerade weil Floorball das so einigermaßen schnelllebig ist, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt ja immer nicht ganz ungewöhnlich, dass irgendwie neue Top-Spieler hochkommen und so ein gewisser Wandel ist da ja doch immer drin in der deutschen Liga, habe ich das Gefühl. Von daher, da frage ich mich auch, wie sie das Thema quasi angehen wollen. Ich könnte mir aber auch einfach vorstellen, dass das quasi jetzt der Grundstock vom Stab ist und dass sie den noch erweitern. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch einen dritten Co-Trainer ins Boot holen, der dann vielleicht ein Deutscher ist und ein bisschen mehr Bezug zur Liga hat oder sowas.
Vielleicht so eine Scouting-Funktion bekommen.
Ja, genau, oder? Da wollte ich gerade sagen, man kann ja auch einfach mal anfangen, gerade du hast vorhin schon die Rollenbezeichnungen erwähnt, man kann ja auch mal anfangen, quasi neue Rollenbezeichnungen einzubauen. Dann nennst du halt noch 2 Leute irgendwie Scouts und einer von den beiden ist der Chef-Scout oder sowas, keine Ahnung. Sowas könnte man ja durchaus machen. Mal gucken. Und dann gehen wir über in unser zweites größeres Thema der Woche und das ist einmal mehr WhatsApp Bundesliga. Ist vermutlich das letzte Mal, dass wir uns diese Saison extrem ausführlich über die Playoffs, die deutschen Bundesligen und so weiter austauschen werden, weil wir gerade an einem ganz spannenden Punkt sind. Viele, viele, viele Spiele sind schon gespielt, viele Entscheidungen sind schon gefallen. Es steht eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, aus, das Finale der Herren, das Finale der Damen und die Entscheidung in der Relegation. Alles andere wissen wir schon. Von daher, den restlichen Part werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge abarbeiten. Parallel zur, vielleicht teilweise zur U19-WM. Aber vor allem wird es in der nächsten Folge dann auch wieder ein größeres Europafenster geben, wo wir in die nächsten, wo wir uns um die Top 4 Ligen kümmern und euch ein bisschen mitnehmen, was da so passiert ist, bevor wir dann die Sommerpause wieder nutzen, um so das ein oder andere übrige Thema abseits vom Spitzenflaubel anzusprechen. Aber wie gesagt, dieses Mal geht es noch einmal relativ ausführlich um die deutschen Bundesligen. Und wir lassen wie immer unseren Damen den Vortritt. Und zwar hole ich euch noch einmal kurz ab. Nach der letzten Folge oder als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war bei den Damen schon das erste Spiel des falschen Viertelfinales gespielt. Und zwar hatte da Dümpen vorgelegt gegen Weißenfels und Bonn hat ganz knapp gewonnen gegen Wernigerode, das erste Spiel mit 2-1. Bonn hat dann auch sehr, sehr souverän das zweite Spiel gegen Wernigerode gewonnen mit 5-1 und sich damit den ersten Halbfinalplatz gesichert. Und im anderen Viertelfinale hat tatsächlich Weißenfels das zweite Spiel gewonnen. Und zwar nach Verlängerung in Dümpen und damit nochmal das Spiel 3 am Sonntag forciert. Das dann allerdings verloren. Das ging mit 7-4 an die Dümpner Füchse. Und dann hatten wir im Endeffekt die Halbfinalpaarungen. Ja, also wenn ich jetzt sage, die waren vorher schon klar, dann ist es ein bisschen unfair den anderen Teams gegenüber. Aber die meisten neutralen Zuschauer haben, glaube ich, damit gerechnet. Und leider, muss man sagen, so spannend es bei den Herren momentan auch zugeht, so mehr oder weniger vorhersehbar ist die Damenliga aktuell. Und zwar hat hier Leipzig sehr, sehr klar gegen Dümpen gewonnen, nämlich 5-3 auswärts und dann im Anschluss 7-2 zu Hause. Und auch Hamburg hat relativ deutlich die Serie gegen Bonn gewinnen können, nämlich genauso wie Leipzig mit einem 5-3 auswärts angefangen und dann mit einem 8-1 zu Hause ziemlich schnörkellos nachgelegt. Und im Endeffekt hat sich das Finale abgezeichnet, was irgendwie nach der Hälfte der Saison oder sowas in der Richtung, konnte man eigentlich damit rechnen, dass es dazu kommen wird, wenn nichts ganz Komisches mehr passiert. Und im Finale stehen sich jetzt gegenüber Leipzig und Hamburg. Und im Spiel um Platz 3 gegeneinander spielen durften Dümpen und Bonn. Das ist tatsächlich überraschend einseitig ausgegangen aus meiner Perspektive. Das Spiel wurde in Bonn gespielt, also Bonn hatte Heimrecht, dadurch, dass sie in der Saison den dritten Platz geholt haben und Dümpten den vierten. Dümpten hat dann aber ziemlich souverän das Spiel gewonnen mit 8-2 und sich damit nach den drei Titeln aus den letzten drei Jahren damit dieses Mal mit der Bronzemedaille nach Hause gefahren. Und das Finale wurde auch schon Spiele 1 gespielt. Die Damen sind hier immer ein bisschen schneller als die Herren, einfach weil sie nur Best-of-3-Serien spielen und die Herren ab Halbfinale ja Best-of-5-Serien über sich ergehen lassen müssen und damit einfach mehr Wochenenden beanspruchen. Und Leipzig hat gegen Hamburg ein aus meiner Sicht ziemlich hochklassiges Spiel gemacht, also von beiden Teams. War super, super knapp bis zum Ende auf Messerschneide. Ich glaube, 5 Minuten vor Spielschluss oder 8 Minuten vor Spielschluss oder sowas hat Leipzig dann mit 4-3 vorgelegt und das Spiel über die Runden gebracht. Eine merkwürdige Anekdote: Das Spiel wurde in Mittelkirchen gespielt, was ich nicht so ganz verstehe. Also, das gab es die Saison, glaube ich, schon ein oder zweimal, dass die Hamburger quasi nach Mittelkirchen ausweichen mussten, weil ihre eigene Halle belegt war. Ich finde aber ziemlich traurig, muss ich ehrlich sagen, dass das im Finalspiel passiert ist. Also, ich kann das verstehen, ne? Wenn es mal irgendwie eine Doppelbuchung gibt oder sowas und dann ist es beim ETV sicherlich nicht anders als bei anderen Vereinen, wenn dann irgendwie der große Bruder Handball oder Volleyball oder was weiß ich mit irgendeinem Topspiel in der Halle ist, dann hast du eben das Nachsehen. Aber weiß ich nicht. Also dann kommst du schon ins Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Du hast nur das eine Heimspiel, weil Spiel 2 und eventuell Spiel 3 beide in Leipzig sein werden. Und dann kannst du nicht mal dein eines Heimspiel vor einigermaßen finalwürdiger Kulisse in deiner Heimhalle spielen, sondern musst quasi selber erstmal noch eine Stunde fahren. Hast gar kein richtiges Heimspiel, sondern bist mehr oder weniger auswärts unterwegs. Also, keine Ahnung. Als ich das gesehen habe im Stream, fand ich das sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ob vielleicht einfach tatsächlich die Halle voll war, das war das Problem. Vielleicht hatten sie auch einen Wasserschaden, keine Ahnung. Kann man sich ja alles teilweise nicht ausdenken, wie blöd es läuft. Aber ich fand es auf jeden Fall schade. Und gleichzeitig auch mal wieder leider ein bisschen bezeichnend für die Wichtigkeit, die Floorball in der deutschen Sportlandschaft hat.
Dabei ist kaum ein Verein ist so stabil beim Ausrichten seiner Heimspiele wie Hamburg. Kann ich mich nicht erinnern, wann man das letzte Mal woanders gespielt hat, wie die Herren, so die Damen. Und gerade bei dem Finale, also ich würde kurz nochmal zurückgreifen auf das Spiel an sich. Also Leipzig hat sich nach 11 Minuten 3-0 geführt in Hamburg und es schien so, als wäre die Sache gegessen. Und dann hat Hamburg nochmal aufgeholt, Klärbaum und zweimal Diesener im zweiten Drittel auf 3-3. Und ganz unterhaltsames letztes Drittel, weil Emma Schrifferl hat erstmal 2 Minuten für Handspiel kassiert, kam dann wieder auf den Platz und hat dann das entscheidende 4-3 gemacht für Leipzig und dadurch die 1-0-Führung in der Serie. Und eigentlich müsste dann, ich glaube, jetzt am Wochenende sind die Entscheidungsspiele, oder? Am 5. und 6. April wird entschieden und zwar in Leipzig. Und für Leipzig muss ich sagen, wenn wir so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Jahre, wo man so eine gefühlte Wachablösung hatte, dieser etablierten ostdeutschen Vereine, ne, von Leipzig und von Weißenfels, die haben sich ja so ein bisschen von dieser Spitze entfernt und wir hatten Dümpten da und wir hatten Hamburg da. Die anderen sind ja mittlerweile auch so ein bisschen weiter aufgerückt. Und jetzt so ein Comeback Leipzigs finde ich eigentlich doch irgendwie ganz charmant, weil das irgendwie diese ganze Szene wieder zusammenwachsen lässt und vielleicht entsteht dann halt so eine breitere Spitze für die nächsten Jahre. Wir kommen ja gleich zu den Herren, da haben wir auch eine kleine Reise in die Vergangenheit, erleben wir gerade auch eine kleine Reise in die Vergangenheit.
Ja. Empire Strikes Back oder wie man es jetzt
kennt. Genau, so ähnlich.
Ja, wobei man ja sagen muss, es ist ja eigentlich mehr als ein Comeback von Leipzig, ne? Also ich hab nochmal geguckt, die stehen ja tatsächlich nur noch, sind ja 3 Spiele davon entfernt, eine Perfect Season zu spielen. Also wenn sie jetzt am Samstag das Finale klar machen, dann sind sie einfach komplett ungeschlagen durch die Bundesliga-Saison marschiert. Und im Final Four sind sie ja auch noch vertreten. So, wenn sie da dann auch noch Halbfinale und Finale für sich entscheiden, was angesichts der momentanen Form, die die Mädels haben, jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich ist, würde ich behaupten, dann gehst du halt einfach komplett ohne Niederlage und ich glaube sogar ohne Punktverlust. Ich glaube, sie haben sogar kein einziges Mal in die Verlängerung müssen oder sowas. Es könnte sogar sein, dass das Spiel gegen Hamburg jetzt das knappste Spiel war, was sie überhaupt die ganze Saison über hatten. Ich habe mir jetzt nicht jedes Ergebnis nochmal angeguckt, aber es kann sein, dass sie überhaupt das erste Mal mit nur einem Tor gewonnen haben. Das wäre natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ich weiß auch nicht, ob es das schon mal im deutschen Floorball gegeben hat. Ich möchte es jetzt nicht ausschließen, weil, keine Ahnung, so wenn man in die Annalen zurückgeht, um irgendwie 2007, 2008 oder so, dann sind wahrscheinlich sowohl die Weißenfelser Herren als auch die Weißenfelser Damen einmal komplett umgeschlagen, durchrasiert, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, so weit geht das Archiv nicht zurück und ich hatte jetzt auch keine Lust, da sonst was für Recherchen anzustellen. Kannst du dich da an irgendwas erinnern, wo irgendjemand mal komplett ungeschlagen durch eine Saison ist?
Ich glaube, mich zu erinnern, dass es tatsächlich mal so eine Weißenfelser Saison gab, ganz zu Beginn meiner Bundesliga-Zeit, also es muss irgendwann 2005, 6, 7, 8 gewesen sein, ja, so in dem Dreh, wo es tatsächlich so Spiele gab, wo ich mir irgendwie ausgemacht habe, okay, gegen die wird es einfach nie einen Punkt geben, weil dieser Unterschied einfach so groß ist, weil sie einfach so einen breiten Kader hatten und aber nicht wirklich, nee.
Okay. Vielleicht kleiner Aufruf an die Hörerschaft, vielleicht erinnert sich da ja der ein oder andere dran oder die eine oder andere, ob es irgendwie sowas in der Richtung schon mal gab. Wir sind an solchen Fun Facts ja immer sehr interessiert. Also wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns eine Mail und dann werden wir das in der nächsten Folge einfließen lassen. Ja, aber wie gesagt, Fazit Damen Bundesliga, nächstes Wochenende ist das Thema auf jeden Fall durch und wir müssen auch nachreichen, es wird auch keine Playdowns geben. Ich glaube, da waren wir uns in der letzten Folge noch einigermaßen unsicher. Es gibt aber scheinbar keine aufstiegswilligen Teams und damit dürfte die Damen Bundesliga, wenn jetzt nichts ganz Komisches mehr passiert, in der nächsten Sommerpause mit den gleichen 8 Teams an den Start gehen, wie es auch dieses Jahr gab.
Dann wandern wir jetzt weiter in die Herrenkategorie und wir haben uns überlegt, wir bauen das so ein bisschen wie so ein Baum von der Wurzel unten bis nach oben auf. Und zwar fangen wir mit der zweiten Bundesliga an, mit den Playoffs, die dort letztes Mal, als wir unseren Podcast aufgenommen hatten, noch gar nicht angefangen hatten. Und deshalb holen wir ein bisschen weiter aus und fangen mit dem Halbfinale an. Dort hatte es Potsdam mit Ebersgöns nicht so schwer. Torreiches 15-9 im ersten Spiel, 12-3 im zweiten. Dadurch der Einzug ins Finale und im zweiten Halbfinale. Das ging tatsächlich über 3 Runden. Fing es zwischen Lilienthal und Leipzig besser für die Norddeutschen an mit einem 4-3, dann aber ein 5-3 und ein 4-3 für Leipzig, eine super enge Serie und somit stand das Finale zwischen Potsdam und dem SC DHFK Leipzig an und ich glaube so ein bisschen den Favoriten hat man schon bei den Leipzigern gesehen, weil er doch ein bisschen mehr Legacy ist aus der Top-Liga, aus ihrer Erfahrung aus der ersten Bundesliga. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eher erwartet, die Grün-Weißen Knackens. Aber nein, und zwar haben 2 Spiele gereicht. Und Potsdam hat mit einem 13-8 und einem 8-7 nach Verlängerung, und dazu gibt es auch ganz spannende Zusammenschnitte bei YouTube und Co., hat es tatsächlich geschafft und Potsdam ist in die erste Floorball-Bundesliga aufgestiegen. Ich muss sagen, ich finde das sehr spannend. Ich finde es auch spannend fürs Ballungsgebiet Berlin-Potsdam, da ich jetzt mal zusammen, weil das wird natürlich mittelfristig ein interessantes Spannungsverhältnis auch schaffen, lokal. Und ich hab mir auch noch die Frage gestellt, wann ich das letzte Mal einen Floorball-Spieler mit Sonnenbrille in der Halle gesehen habe.
Das habe ich auch gedacht. Ja, wer nicht ganz weiß, was Jan mit dieser Aussage meint, guckt euch die Highlight-Reels an, die auf Instagram so unterwegs sind. Aber einer der beiden Jutilein-Brüder von Potsdam ist irgendwie mit sehr doll gefärbter, schneller Brille in der Halle unterwegs. Und ich bin mir nicht sicher, warum.
Ja, jedenfalls hat er sie an, als er das Overtime-Tor geschossen hat. Also er wurde dann letztendlich auch der Held des entscheidenden dritten Spiels in der dritten Minute der Overtime. Veti Nieminen, auf Vorlage seines Bruders Joona Nieminen. Und da habe ich mich so ein bisschen gedacht, warum der Junge eine Sonnenbrille trägt. Aber gut. Ist ja wahrscheinlich dann, hat er wahrscheinlich geholfen. Hat er den Ball gut und präzise gesehen, um ihn richtig zu versenken. Was hat's dich ebenso überrascht wie mich, dass Potsdam tatsächlich da so durchmarschiert ist und dass sie jetzt in die erste Bundesliga aufgestiegen sind?
Ja und nein. Also erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe hier gerade den falschen finnischen Namen in den Mund genommen. Du hattest natürlich recht mit Nieminen. Der finnische Name Jutilein, den ich gesagt habe, hat auch in der Serie gespielt, ist allerdings bei Leipzig im Tor gewesen. Ich kam mit meinen Finnen durcheinander, es tut mir leid. weiß ich nicht. Also ich hätte schon... Für mich war es so 55, 45. Ich hätte schon auch gedacht, dass eher Leipzig es packt. Aber ich glaube, Ferdinand Andruschka war auch viel verletzt jetzt in der Serie wieder. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt gespielt hat. Ich glaube, das eine Spiel ja, das andere nicht. Das ist ja schon, also potenziell wäre das einer der Unterschiedsspieler gewesen und der wäre jetzt einfach gar nicht dabei. Das hat wahrscheinlich schon dann eher Potsdam in die Karten gespielt. Potsdam hat insgesamt schon noch eine super souveräne Saison gespielt, muss man sagen, und sich ja auch im Winter nochmal mit dem einen Niemin-Brüder verstärkt. Hm. Also ich weiß nicht, welcher von beiden dazu gekommen ist. Wie findest du das jetzt als Berliner, sag ich jetzt mal, dass also nächste Saison wird es ja einfach ein Berliner Derby geben quasi?
Ich finde das sehr interessant. Vor allem finde ich es auch interessant, was so zukünftige Wechsel innerhalb Berlin, des Berliner Raums betrifft.
Stimmt, sowas gab es früher immer nicht, ne?
Das hat's ja nie, also diese Chance hast du ja nie gehabt, weil du hattest BAT Berlin, also den Vorgänger von den Rockets, dann hattest Rockets und darunter war ja lange, lange, lange nichts, was irgendein Niveau hatte. Da beleidige ich jetzt niemanden, das ist unmöglich, jemanden zu beleidigen. Also es gab jetzt nicht wirklich einen Verein, wo man sagen würde, ich gehe jetzt lieber dahin, weil da habe ich eine sportliche Perspektive. Die Eisbären wurden gegründet und hatten eigentlich diesen Anspruch, diesen Anschluss zu schaffen. Die tun sich sehr schwer. Also ich glaube, sie machen sehr gute Nachwuchsarbeit, aber diesen Anschluss an die Spitze, auch wenn sie dieses Jahr zweite Bundesliga gespielt haben und sie haben das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich glaube, da ist noch eine relativ große Lücke. Ich glaube, Potsdam ist mit Sicherheit auch eine Riesenleistung von Ate Ronkanen, der diese sportliche Entwicklung dort sehr eng begleitet hat und auch sehr, sehr viel investiert hat an persönlicher Energie und Zeit und allem, was damit zusammenhängt.
Der ist doch bestimmt auch Spielertrainer da, oder?
Der ist mit Sicherheit auch Spielertrainer da. Ich war beim Spiel oder vor dem Spiel gegen, was heißen die, Rennsteig, Avalanche, kurz vorbei und ich glaube, ich habe da noch jemanden anderen auf der Bank gesehen, der da ein Taktikboard in der Hand hatte. Also, aber ich glaube, dass Atte da sportlich schon Impulse setzt. Das ist für ihn natürlich toll. Andererseits, um das jetzt auch so ein bisschen alles zu relativieren, ich bleibe dabei, was ich, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen angedeutet hatte. Ich finde die Mannschaft sehr sympathisch. Ich finde es auch eigentlich finde ich es toll, dass eine Mannschaft relativ in kurzer Zeit diese Entwicklung gemacht hat und jetzt in der ersten Bundesliga ist. Das zeugt von einer gewissen gesunden Durchlässigkeit. Das war nicht immer so. Aber was ich bis jetzt sportlich gesehen habe, ich glaube, sie werden es sehr, sehr schwer haben in der ersten Bundesliga. Also einerseits, weil sie natürlich schon relativ abhängig sind von ihren finnischen Verstärkungsspielern, die haben da im Grunde meistens für wirklich diese entscheidenden Tore gesorgt. Man kriegt auch, ich muss sagen, auch das sportliche Niveau dieses Finals in der zweiten Bundesliga fand ich eher mittelprächtig. Ich glaube, es war spannend, weil es einfach spannend war, um den Aufstieg zu spielen. Und ich glaube, das habe ich auch letztes Mal kurz angesprochen. Ich glaube, dass es da noch eine gewisse Körperlichkeit gibt, die einfach in der ersten Bundesliga tatsächlich einen sehr großen Einfluss darauf hat, ob du dich in diesem mittleren und vielleicht sogar unteren Feld nochmal durchsetzen kannst und die Klasse hältst. Deshalb, ich beug mich mal weit aus dem Fenster und sag, also mit dem Kader, mit der Stärke sind sie nächstes Jahr erstmal erster Abstiegskandidat. Aber wenn sie nochmal nachlegen und wenn sie sich da reinentwickeln, ist es ein super junger Kader, der mit Sicherheit Potenzial hat, auch längerfristig im Oberhaus zu bleiben.
Ja, ich muss es noch einmal ansprechen, also bei mir hinterlässt das tatsächlich, also ich gönne es den Jungs keine Frage, die haben sicherlich auch alle super gearbeitet, so ist es nicht. Bei mir hinterlässt eben ein kleines Geschmäckle, dass die auch schon mit finnischen Verstärkungsspielern arbeiten. Also das ist, finde ich, momentan so ein Trend im deutschen Floorball allgemein, also auch wenn du dir jetzt die Top-Teams anguckst, die im Finale stehen, die im Halbfinale stehen und sowas, ne, die haben alle wirklich ausnahmslos finnische Verstärkungsspieler und meistens nicht einen, sondern eher so drei, beziehungsweise Chemnitz hat sogar direkt fünf. Plus dann noch ein Tschechen dabei, dann sind bei Weißenfels eben noch die beiden Letten, wie wir gesagt hatten. Also ich habe das Gefühl, ohne Verstärkungsspieler aus dem Ausland wirst du in der deutschen Bundesliga momentan nichts mehr. Also die eine ganz große Ausnahme ist da Hamburg. Gut, die hatten jetzt Pascal Kern dabei, den muss man schon, wenn man einfach sagt, Verstärkungsspieler aus der Top-4-Nation, muss man den da schon auch mit reinzählen. Aber die wären sicherlich auch ohne in den Playoffs gelandet, nur vielleicht irgendwie ein, zwei Plätze weiter unten oder sowas. Und die Dresdner haben keine Finnen, sondern die haben Tschechen. Aber davon abgesehen waren ja wirklich alles Teams dabei, die ausländische Verstärkungsspieler hatten. Und die einzigen beiden Vereine, die wirklich gar keine hatten, waren Schriesheim und Schenefeld. Und die sind beide in Playoffs gelandet. Und dass es jetzt auch schon in der zweiten Bundesliga losgeht quasi, dass du dir zwei Finnen holst, mit denen aufsteigst. Und wenn du da erstmal so ein bisschen die Angel ausgeworfen hast, habe ich das Gefühl, ist natürlich der Weg auch kürzer, um dir weitere zu holen. Also ich glaube, der Schritt quasi zu den ersten Verstärkungsspielern ist immer viel, viel schwieriger, weil du eben noch kein Netzwerk hast, du weißt gar nicht, wie trittst du an die Leute heran, du hast keine Infrastruktur, du hast wahrscheinlich keine Wohnung, mit dem du denen das attraktiv machen kannst oder was weiß ich. Und sobald du da so ein bisschen was etabliert hast, ist es deutlich einfacher, an den dritten oder auch an den vierten zu kommen. Von daher könnte ich mir auch einfach vorstellen, dass die beiden Nieminen-Brüder jetzt in Potsdam weitermachen, die quasi im Sommer nochmal in die Trickkiste greifen, sich nochmal 2-3 holen und dann spielen die auf einmal um die Playoffs. Also sicherlich nicht um die Meisterschaft nächste Saison, aber vielleicht landen sie dann eher so auf dem 10., 9., 8. Platz oder sowas, weißt du? Und das ist eine Entwicklung, die ich, also das ist jetzt kein Vorwurf an Potsdam, sondern das ist aus meiner Sicht eher ein Vorwurf an den deutschen Floorball generell. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die einfach nicht wahnsinnig cool ist. Also ich finde, es geht momentan, können wir ja nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber es geht häufig momentan gar nicht so sehr darum, wie gut ist eigentlich dein Unterbau, den du hast und wie gut sind deine deutschen Spieler, sondern es ist eher dieses, wie gut sind deine finnischen Legionäre, die du im Sommer abgreifen konntest.
Ja.
Aber da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht weiter ausschmücken, kommen wir ja vielleicht nachher nochmal zu, wenn wir über die erste Bundesliga reden. Wir müssen noch eine Kleinigkeit nachliefern zur zweiten Bundesliga. Und zwar wird dort im Nordwesten auch eine Playdown-Serie gespielt. Hatten wir, glaube ich, im letzten Mal auch angeteasert. Es spielt jeweils der Neunte eine Best-of-Three-Serie gegen den Dritten. Und zwar hat Mittelkirchen da gegen Bremen gespielt und die Serie ziemlich deutlich verloren. Das erste Spiel mit 3-9 zu Hause und das zweite Spiel mit 1-10 in Bremen. Und damit steigt Mittelkirchen nach, ich glaube, 3 Jahre waren sie in der zweiten Bundesliga, steigen sie wieder ab in die Regionalliga. Und Bremen darf weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen. An den nächsten beiden Wochenenden wird jetzt ausgespielt, gegen welchen Gegner sie in der Relegation antreten werden. Und zwar spielt in der Regionalligameisterschaft die Baltic Storms und Wellingsbüttel spielen gegeneinander. Beides Teams aus Schleswig-Holstein, beziehungsweise spielen in Schleswig-Holstein, Baltic Storms aus Kiel und Wellingsbüttel aus Hamburg. Und der Verlierer dieser Serie wird dann gegen Bremen spielen dürfen, beziehungsweise müssen, während der Gewinner der Serie direkt aufsteigt in die zweite Liga.
Und damit kommen wir jetzt in die Playdowns aus der ersten Bundesliga. Und bevor wir die zusammenfassen, stelle ich dir, Timmann, die Frage, warum wird das entscheidende Spiel, also das der zwei Loser des Halbfinals, warum wird das nicht auf Best of Five gespielt?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht konkret beantworten, ist aber eine Neuerung, die ich auch gut finde, ehrlich gesagt.
Dass es nicht auf Best of Five gespielt wird?
Ja, dass es nicht Best of Five gespielt wird. Ich glaube, es war letzte Saison auch schon so. Ich glaube, das letzte Playdown Best of Five Finale durfte ich mit Schenefeld spielen. Das war vor 2 Jahren gegen Dresden, wo wir die Serie dann, glaube ich, am Ende mit 1-3 verloren haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, es ist keine Bundesliga-Konferenz, aber ich glaube, es gab einmal mehr oder weniger gesammeltes Feedback an den Verband und es wurde gesagt, boah, lass uns das Playdown-Finale gerne auch Best of Three spielen. Ich bin da auch immer noch Fan von. Also was die sportliche Relevanz angeht, kann ich dein Argument verstehen, dass man sagt, das ist ja genau, also eigentlich genauso relevant wie das Playoff-Finale oder zumindest mal im Playoff-Halbfinale. Wieso wird das nicht auch Best of Five gespielt? Das verstehe ich. Aber ganz ehrlich, wenn du in den Playdowns bist, du gehst sowieso schon so krass auf dem Zahnfleisch. Eigentlich wollen die Teams dann nur noch die Serie, also nur noch die Saison hinter sich bringen, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und ja, also ich bin weiterhin, also ich weiß nicht, ob du schon mal Playdowns gespielt hast, Jan, aber es ist wirklich kein Zuckerschlecken. also die Belastung ist da mental schon relativ groß, von daher, ich bin absoluter Fan davon, dass es auch weiterhin Best of Three ist und von mir aus können wir da irgendwann auf Best of Five gehen wieder, aber erst dann, wenn alles andere Best of Seven ist.
Ja, warum frage ich? Ich glaube, ich fange erstmal wieder mit dem Halbfinale. Ich glaube, so kann man es tatsächlich bei den Playdowns auch nennen. Also die letzten 4, die erst einmal ausspielen müssen, welche 2 eigentlich ums Überleben spielen. Da hat es Schenefeld tatsächlich spannender gemacht, als wir vielleicht dachten. 6-5 Sieg Kaufering gegen Schenefeld, dann 2 Siege, 6-4 und 5-3. Damit war Schenefeld in der ersten Bundesliga gesichert und Kaufering musste ins entscheidende Finale. München hat gegen Schriesheim gleich 2-mal verloren, 3-4 nach Verlängerung und 2-4 und damit stand das bayerische Abstiegsduell fest und darin gab es 2 Kauferinger Siege, auch wieder 2 sehr enge, 4-3 und 6-5 nach Verlängerung und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich frage, ob es da theoretisch, wenn ich so enge Spiele habe, so enge Partien, Und ist tatsächlich eigentlich um das, eigentlich ist es das wichtigste Spiel der Saison, weil wenn du selbst das Finale der Playoffs verlierst, gut, dann kannst du es halt nächstes Jahr nochmal probieren. Wenn du aber das entscheidende letzte Spiel gegen den Abstieg verlierst, dann hast du im Grunde ein Jahr weg und kannst erst wieder 12 Monate später überhaupt erstmal aufsteigen. Also ist schon eine harte Nummer. Jedenfalls, ja, München verlässt die Bundesliga nach 2 Jahren. Ich muss sagen, ich bin schon überrascht, weil letztes Jahr haben sie eigentlich, also sie haben auf jeden Fall eine bessere Saison gespielt als dieses Jahr, wirkten so, als würden sie langsam Tempo aufnehmen und könnten sich dann vielleicht mittelfristig auch irgendwo in diesem Mittelfeld fangen, könnten vielleicht sogar Kaufering so diesen Rang des top-bayerischen Teams abjagen, weil auch die Kaufringer da aus diesem Abstiegssumpf sich sehr, sehr schwer taten, rauszukommen. Aber denkste, Abstieg. Hat mich überrascht.
Mich auch total. Also am Ende dann nicht mehr so doll, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie auch die Playdown-Serie entweder gegen Schriesheim oder gegen Kaufering gewinnen. Das war es jetzt nicht. Aber man muss schon sagen, dass die große Entwicklung in München, glaube ich, ausgeblieben ist. Also ihre Debütsaison letztes Jahr ist, glaube ich, ungefähr so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat, was die Platzierung angeht und so. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass München eine richtig, richtig coole Spielanlage hat. Die haben richtig, richtig gut mit Ball gespielt, haben super attraktiven Offensiv-Lowball gespielt. Das hat echt Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und hat auch Spaß gemacht, gegen die zu spielen, muss man sagen. Gut, wir haben jetzt 2 Spiele gegen die gewonnen, aber das meine ich gar nicht so sehr. Sondern es war halt nicht dieses, wir stehen hinten verschachtelt drin und du musst irgendwie mal gucken, wie du einen Ball aufs Tor bekommst. Sondern die hatten wirklich Bock auf Lowball spielen. Das hat sich eben am Anfang nicht so ganz ausgezahlt. Aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwann klickt es bei denen, dann stellen sie so ein bisschen ihre Fehler ab und dann läuft es auch. Also dann sind die wirklich eine gute Flowball-Mannschaft. Aber das ist irgendwie bis zum Ende einfach ausgeblieben, muss man sagen. Und wurde dann augenscheinlich mit dem Abstieg bestraft. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich auch gedacht hätte, dass das Team eine relativ große Zukunft vor sich hat. Man muss sagen, der Kader ist immer noch super jung. Ich mache mir ehrlich gesagt um die Münchner keine großen Sorgen. Also ich gehe davon aus, dass die nächste Saison in der 2. Bundesliga wirklich rasieren werden. Gut, ob du dann am Ende tatsächlich aufsteigst oder nicht, ist immer nicht so ganz klar, weil ne, das sind irgendwie 2 Best-of-3-Serien oder sowas. Das kann einmal in die eine oder auch mal in die andere Richtung kippen. Aber die werden auf jeden Fall in der regulären Saison, werden die mindestens einen der Top-2-Plätze belegen. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die nächste Saison auch wieder im Finale zumindest im Halbfinale stehen werden, in Playoffs der 2. Liga. Ich finde nur insgesamt so ein bisschen spannend, es ist ja durchaus nicht ausgeschlossen, dass auch Kaufering noch absteigt. Die werden jetzt ja ihre Relegationsserie gegen DHFK Leipzig spielen müssen, dürfen, wie auch immer. Und eigentlich geht es so seit 2, 3 Jahren oder sowas, kann man ja so ein bisschen, wenn man sich Floorball in Deutschland auf einer Makroebene anguckt, sag ich jetzt mal klugscheißerisch, dann hatte man ja immer so ein bisschen das Gefühl, der Süden kommt. Oder der Süden ist vielleicht sogar schon da. Ne? Dann auch noch mit dem Aufstieg von München, dann waren es 2 Erstligisten aus dem Süden, die haben irgendwie Jugendmeisterschaften geholt, noch und nöcher. Irgendwie war immer klar, die haben eine rosige Zukunft vor sich und die werden richtig, richtig gut sein. Und das stellt sich jetzt gerade so ein bisschen als kleiner Rohrkrepierer raus. Also wie gesagt, man weiß natürlich noch nicht, ob Kaufering in der Liga bleibt oder nicht. Das wird natürlich was Großes ausmachen. Aber es ist ja kein völlig unrealistisches Szenario, dass es einfach keinen bayerischen Erstligisten mehr gibt nächste Saison. Und das würde mich von der Gesamttrajektorie der letzten Jahre dann doch sehr überraschen, muss ich sagen.
Ja, das wäre mit Sicherheit schade, auch für die Entwicklung und für die Verbreitung der Sportart. Zumal Bayern, ich glaube, wir hatten ja vor ein paar Folgen, haben wir versucht, so ein bisschen zu skizzieren, wie diese Entwicklung und das Sportwachstum aussieht. Bayern eigentlich einer der Verbände ist, die eher Gas geben. Ja. Und insofern wäre es natürlich schön, wenn man da ein gewisses, einen eigenen Vertreter in der Königsklasse hätte. Aber mal schauen, vielleicht schaffen es die Redhawks auch noch und dann ziehen die Münchner in einem Jahr nach.
Könnte natürlich auch sein, weil du gerade von Transfers zwischen Berlin und Potsdam gesprochen hast. Falls die Kaufringer in der ersten Liga bleiben, könnte es natürlich sein, dass sie sich ein bisschen aus München verstärken. Ne? Also muss man mal schauen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ganz um die Ecke. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen was investieren, um die Fahrtwege auf sich zu nehmen. Aber es wäre jetzt, glaube ich, nicht das erste Mal, dass jemand aus Kaufering in München gespielt hat, beziehungsweise jemand aus München in Kaufering. Von daher mal schauen. Okay, und dann kommen wir langsam zum Kampf um die Meisterschaft und fangen an mit den Viertelfinalserien, die alle ausnahmslos super, super eng waren. Ich glaube, wir können schon mal einen Spoiler auswerfen, Jan. Wir haben auf jeden Fall das spannendste Halbfinale aller Zeiten erlebt, würde ich behaupten. Und gleichzeitig gemeinsam mit den Viertelfinals vielleicht auch die spannenden Playoffs aller Zeiten. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Können wir nachher nochmal diskutieren. Auf jeden Fall Viertelfinale. Chemnitz hatte das erste Spiel gegen Berlin gewonnen. Ganz, ganz knapp nach Verlängerung. Dann sind, glaube ich, alle davon ausgegangen, gut, Berlin fährt jetzt nochmal nach Chemnitz, lassen sich abschießen, fahren wieder nach Hause. Zumindest, wenn man so ein bisschen deren Platzierung in der regulären Saison im Kopf hatte. Aber Pustekuchen, sind stattdessen nach Chemnitz gefahren und haben da im Penalty-Schießen gewonnen, das Spiel 2. Ich glaube, es war ein 9:8 nach Penalty-Schießen. Dann allerdings Spiel 3 ist ein bisschen die Kraft ausgegangen. Das haben sie dann am Ende 5:11 verloren. Und es gab in diesem Spiel einen sehr, sehr kontroversen Schiedsrichter-Call. Und zwar weiß ich gar nicht, ob allen die Regel überhaupt bekannt ist. Aber im Regelheft vom Großfeld-Floorball steht drin, dass man für passives Spiel quasi bestraft werden kann. Und passives Spiel jetzt nicht nur im Sinne von, man geht an die Bande, man klemmt den Ball ein, das kennt man ja, glaube ich, schon, das ist ja passives Spiel gegen einen Spieler, sondern du kannst auch als Team einen Pfiff gegen dich bekommen für passives Spiel. Das ist so ein bisschen dieses gedacht, mir wurde das mal erklärt als, keine Ahnung, die beiden Verteidiger stellen sich beide hinter das Tor, der eine in die rechte Ecke, der andere in die linke und dann spielen die sich Querpässe hin und her und tun wirklich absolut gar nichts mehr, dass das Spiel irgendwie an Attraktivität oder an Fahrt aufnimmt. So wurde mir das mal damals in dem Schiedsrichterkurs erklärt. Ich habe ehrlich gesagt diese Regel noch nie in Anwendung gesehen. Also weder im internationalen Floorball noch im deutschen Floorball noch sonst irgendwie. Dieses wirklich penetrante, wir stellen uns hinter das Tor und spielen nur Querpässe und machen wirklich gar nichts mehr, das ist mir noch nie untergekommen. Also selbst wenn es irgendwie super unattraktiv war für das eine Team, noch was für Spiel zu tun, dann hatte ich das Gefühl, das andere Team hat das selber auch gecheckt und ist so demonstrativ ins Pressing gegangen, dass es diese Gelegenheit quasi gar nicht gab. Oder sie haben dann halt selber zumindest noch so ein bisschen versucht, Auslöse zu spielen. Und das war auch mein Gefühl beim Spiel Chemnitz gegen Berlin. Also die haben nicht hinter dem Tor Querpässe gespielt oder sowas, sondern sie waren so, im Halbfeld ist übertrieben, aber sie waren zumindest irgendwie so 3-4 Meter vor dem Tor an der Seite. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie sehr, sehr kontrolliert, muss man fairerweise sagen, aber dass sie schon noch versucht waren, Auslöse zu spielen, wenn sich eine Gelegenheit gibt. Aber das wurde von den Refs anders gesehen und dann gibt es tatsächlich den ersten Pfiff, den ich je erlebt habe, gegen ein Team für passives Spiel. Hast du den Call schon mal irgendwo anders gesehen, Jan?
Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich könnte jetzt 20 Jahre in die Vergangenheit reisen, als wir...
Ja, solange gibt es die Regel noch nicht.
Die ist tatsächlich...
Wurde 2006... Nee, jetzt muss ich überlegen, wann Regeljahr war. Ich glaube, 2018 ist sie eingeführt worden.
Ja, und ich glaube, es gab sogar noch mal so eine Schärfung vor kurzem jetzt. Ich würde sagen, wir hatten vor 20 Jahren, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, als wir mit 5+1 nach Bremen zum Bronzespiel fahren mussten und das Spiel so aussah, dass ich 58 Spielminuten oder eigentlich nur 40 Spielminuten hinterm Tor mit dem Ball stand. Bremen hat uns nicht angegriffen und es stand dann 2:2 noch im letzten Drittel, aber dann kam der Schiri in der zweiten Spielunterbrechung zu mir und meinte so, Jan, ab jetzt pfeife ich. Und dann mussten wir plötzlich das Spiel öffnen und das 2:2 ging dann irgendwie mit 4:6 zu Ende. Aber das ist die Dinosaurierzeit, Alter. Ich wollte tatsächlich auf diesen Pfiff eingehen und die Situation war, ich habe mit Christian Keil darüber gesprochen und Christian Keil ist so ein penetrant objektiver Mensch. Ja, also das ist jemand, der du spielst gegen den Gegner und regst dich über den Schiri auf und eigentlich würdest du dir wünschen, dass er auf deiner Seite ist, aber er belehrt dich als seinen eigenen Mitspieler. Nee, der Schiedsrichter hat das schon richtig gemeint. Und das ist dann manchmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich vertraue ihm voll und ganz. Und seine Erklärung war, dass die Regel tatsächlich so ausgelegt werden sollte, dass du als Mannschaft aktiv den Weg nach vorne suchen musst. Und bei Chemnitz war die Situation so, wenn man sich das Video anschaut, sie haben den Ball relativ lange in dieser sicheren eigenen Hälfte gehalten und wurden auch vom Schiedsrichter angewiesen, okay, jetzt müsst ihr aber langsam den Weg nach vorne suchen, weil ihr habt die Wege und ihr spielt sie nicht. Und das heißt, sie wurden im Grunde, man könnte sagen, verwarnt, spielt aktiv nach vorne, haben es nicht gemacht und dann gab es eben diesen Pfiff, okay, jetzt hat Berlin den Ball. Der Grund, warum das da so ein bisschen aufgekocht ist, es gab ja eine 2-Minuten-Strafe. Die 2-Minuten-Strafe gab es aber nicht für die Verzögerung durch das Nichtspielen nach vorne, sondern dadurch, dass der Kollege Kikoski den Ball weggeschlagen hat, nachdem dieser Pfiff erfolgte. Und deshalb gab es dann zwar diese Erklärung Spielverzögerung 2 Minuten, aber diese 2 Minuten gab es nicht für die Spielverzögerung, dass man den Ball nicht nach vorne gespielt hat, also es noch nicht aktiv gespielt hat, sondern es gab diese 2 Minuten Strafe dafür, dass dann der Ball weggeschlagen wurde und der Gegner eben nicht schnell genug ausführen konnte. Und es war natürlich insofern auch nochmal unglücklich für die Chemnitzer, dass die ja ursprünglich 3-6 sogar oder 6-3 geführt hatten im letzten Drittel, 2 Tore kassiert haben, 6-5 stand es. Und dann gab es diese Situation, Strafe, und Berlin hat das 6-6 gemacht aus dieser Überzahlsituation. Und dadurch dann auch die Verlängerung zustande kam, nach der Verlängerung dann das Penalty-Schießen und dann der Sieg der Berliner. Deshalb war eben diese Situation auch so spielentscheidend oder vermeintlich spielentscheidend und auch so ein relevantes Thema. Aber so habe ich es verstanden und so konnte ich es nachvollziehen.
Ja, was man wissen muss, wollte ich gerade sagen. Das Ball wegschlagen steht auf einem anderen Blatt. Also es kann für passives Spiel immer nur einen Freischlag geben, niemals mehr. Und es gab dann eben die 2 Minuten für Ball wegschlagen. Ich lese aber trotzdem nochmal die Regel vor. Ich habe sie gerade noch einmal rausgesucht. Und zwar nennt die sich: Ein Team spielt systematisch passiv. Dies trifft auch zu, wenn ein Team dauerhaft oder wiederholt hinter der eigenen verlängerten Torlinie spielt, um auf Zeit zu spielen. So, das finde ich dann jetzt so ein bisschen, also da steht natürlich dieses Wörtchen auch drin. Das heißt, man kann das Ganze erweitern und quasi so ein bisschen Interpretation ist da drin. Aber dauerhaft und wiederholt hinter dem eigenen Tor haben sie ja wirklich gar nicht gespielt. Und ich finde schon auch, dass so ein bisschen Fingerspitzengefühl da gefragt sein muss. Also du kannst ja nicht einfach, keine Ahnung, also wenn ein Team brutales Konterteam ist, sich im 2-1-2 massiert hinspielt, dann kannst du ja nicht quasi das eine Team anwiesen, ja, sorry Leute, ihr müsst jetzt da in deren Kontersystem auslösen, nur damit sie dich dann überrennen, weißt du? Also das kann ja auch nicht das Ziel sein. Deshalb, naja, ich glaube, wir können festhalten, der Call war einigermaßen kontrovers, aber ich weiß jetzt zumindest, dass ich ihn einmal in Anwendung gesehen habe und bin gespannt, wann ich es das nächste Mal sehen werde. Gut, dann gehen wir aber über in die anderen Viertelfinalserien. Da gab es nämlich auch noch das ein oder andere aufzuarbeiten. Und zwar hat Bonn das erste Viertelfinale auswärts in Dresden ja extrem klar verloren mit 8-2. Ich glaube, da stand es ganz lange bis Minute 55 oder so 6-0. Und man hat sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht um die Bonner. Sie haben es dann aber doch relativ souverän noch lösen können in Spiel 2 und 3, haben gegen Dresden gewonnen mit 10-6 und 6-3. Leipzig hatte ganz, ganz knapp das Auswärtsspiel in Holzbütten gewonnen mit 6-5. Dann sind sie nach Hause gefahren. Da sind, glaube ich, auch neutrale Beobachter davon ausgegangen, dass sie jetzt die Serie klar machen werden. Haben sie auch. Auch das war aber viel, viel enger, als es am Anfang vielleicht erwartet worden ist. Leipzig hat nämlich das Spiel 2 gegen Holzbütten nur im Penalty-Schießen gewonnen. Und dann hatte Hamburg das Heimspiel zu Hause gegen Weißenfels verloren, ist dann am Wochenende danach nach Weißenfels gefahren. Und auch da war es super, super knapp. Das Spiel hat Hamburg dann verloren und zwar mit 3-4 nach Verlängerung. Und jetzt muss man einmal festhalten, wie gesagt, Hamburg hat beide Spiele gegen Weißenfels verloren, einmal 3-5 und einmal 3-4 nach Verlängerung. Auf dem Papier war das die eindeutigste Viertelfinalserie. Das finde ich schon einigermaßen krass, weil beide Spiele ja auch bis zum Ende super knapp waren.
Und eigentlich waren das auch so die Vereine, wo du vor der Saison vielleicht dachtest, okay, also so wie die jetzt, wie sie Hamburg in den letzten Jahren entwickelt hat, so wie Weißenfels vielleicht jetzt doch seinen Kader nochmal aufgestellt hat, das ist doch eigentlich so ein schönes Finale, was man sich auch überlegen kann. Und das ist dann so eine relativ eindeutige Serie, im Viertelfinale wird, war jetzt nicht zu erwarten und das dann am Ende aus dem Finale, das wird, was draus wird. Aber da überspringen wir jetzt gerade die Begebenheit.
Ja, ich würde mich jetzt auch zurückhalten und die Serie nicht als eindeutig bezeichnen. Also es war schon die eindeutigste der Viertelfinalserien, aber die war auch super, super eng. Also ich würde sagen, es war eher so ein 60-40-Ding. Aber ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, das sind die beiden Teams, die sich letztes Jahr im Finale begegnet sind. Dass jetzt eins von den beiden Teams im Viertelfinale rausgeflogen ist, ist schon krass.
Ja, und im Halbfinale ging es dann munter weiter. Und zwar wieder extrem spannend in der Serie der Chemnitzer. Für die gab es zunächst einen 8-4-Sieg gegen Weißenfels. Da muss man auch sagen, da befinden wir uns jetzt schon in den Best-of-5-Serien. Dann noch zu Hause ein 7-2 durch die Weißenfelser, also Ausgleich. 1-1, 5-3 in Weißenfels, 6-7 in Weißenfels. Plötzlich haben wir ein 2-2 in der Serie und dann das entscheidende letzte Spiel in Chemnitz. Und ist natürlich immer schwierig, sich da zu überlegen, wer da so ein Favorit sein kann. Aber wenn du jetzt zu Hause spielst, Chemnitz mit der Saison, die sie hatten, eigentlich hätte ich gedacht, jetzt ist es soweit und jetzt drücken sie das Ding irgendwie ins Finale. Aber nee, die sind in Weißenfels die ganze Zeit hinterhergelaufen. 0-2 nach 13 Minuten, kamen gut zurück, schafften noch das 5-5 im letzten Drittel und dann Penalty-Schießen. Und Penalty-Schießen ist natürlich bitter. Also du hast das fünfte Spiel einer Best-of-Five-Serie und da musst du ins Penalty-Schießen gehen. Und dann hat es Weißenfels tatsächlich geschafft, sie sind durchgekommen. Ich muss sagen, eine Sache hat mich in diesem Penalty-Schießen tierisch gewurmt. Ich weiß nicht, wann es so eine Art wurde, diese Penalties mit dieser einen, mit diesem einen Arm, mit dieser einen Hand versuchen, so auf die andere Seite zu schieben und mit so dieser Rückhandspitze reinzulotsen. Also jedenfalls war das so auch einer der Gründe, warum die Chemnitzer kein einziges Tor reingemacht haben, also unter anderem. Ich glaube, ein anderer Grund war auch noch Pascal Reichert, der natürlich alle gehalten hat. Aber irgendwie dachte ich mir, na, wenn du keinen Penalty reinmachst, dann ist es halt so. Dann ist es auch irgendwie auch kein Pech mehr im Penalty-Schießen. Ich weiß nicht.
Ja, kein von vier ist schon gar keine so gute Quote. Ne?
Ja.
Wobei man ja sagen muss, der Druck wird auch nicht kleiner. Ne? Also wenn der Erste verschießt, dann trifft der Weißenfelser direkt. Dann weißt du, das ist schon Muffensausen ohne Ende, weißt du, musst ihn jetzt eigentlich machen, beziehungsweise dann ist es, wenn nicht, ist es vorbei. Dann geht der auch nicht rein, dann trifft der Weißenfelser wieder und dann weißt du eigentlich schon, okay, das Thema ist eigentlich mehr oder weniger durch, so, ist schon, ja. Schon keine ganz einfache Situation auch, muss man sagen.
Ja, und dazu noch, also ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass da einiges an Emotionen auch im Rahmen dieser Serie stattgefunden hat. Ich glaube, ja, theoretisch könnte man das, ich weiß nicht, ob es ein Lokalderby, aber zumindest dieselbe Himmelsrichtung in Deutschland. Was ich mitbekommen habe, es gab so ein Vöglein, das hat bei mir immer so ein bisschen im WhatsApp-Verlauf gezwitschert, so ein bisschen gepetzt, aber ich muss sagen, ganz interessant gepetzt. Also das erste war, dieses Vöglein, das kam so ein bisschen aus Chemnitz daher gezwitschert. Und die erste Sache war, dass sie es verdächtig fanden, muss ich jetzt in Plural nutzen, damit ich nicht das Geschlecht verrate, dass sie es verdächtig fanden, dass Weißenfels plötzlich so viele Instagram-Follower dazu gewonnen hat und ob die denn, das ist doch alles so indische Follower sind, die man irgendwo eingekauft hat. Und ich habe so ein bisschen darüber gelacht, habe gesagt, das wird es nicht sein. Jetzt habe ich in so die Follower-Liste von den Weißenfelsern reingeguckt. Stimmt tatsächlich. Also dieser Instagram-Account, der Weißenfelser, der hat in letzter Zeit verdächtig viele indische Fans. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die Weißenfelser irgendwann in der Winterzeit irgendeine Promo-Tour durch Bangalore gemacht. Weiß ich nicht. Aber das war eine Sache. Und noch eine andere Sache. Angeblich hat es so eine Aktion gegeben, dass beim Eintritt zu einem Weißenfelser Spiel 50% Rabatt gewährt wurde, wenn man in einem roten T-Shirt kam. Also offensichtlich ein rotes Trikot. Dadurch zwingt man natürlich alle anderen, die irgendwie nicht deine Fans sind, dazu einen doppelten Preis zu zahlen. Hat so ein kleines Geschmäckle. Jedenfalls haben angeblich ein paar Chemnitzer Fans es versucht, dann natürlich halt mit einem roten T-Shirt reinzukommen und wurden dann an der Kasse befragt, ob es denn tatsächlich stimmt, dass sie Weißenfelser Fans sind. Aber wenn du da hast ein rotes T-Shirt, also musstest du 50% Rabatt kriegen. So, und damit sind sie dann auf die Tribüne doch noch gekommen mit einem rabattierten Preis. Aber das ist so ein bisschen Hörensagen. Wie gesagt, wurde mir zugespielt. Ja, mei, gehört doch auch irgendwie dazu, oder? Dass man sich da auch neben des Spielfelds so ein bisschen provoziert.
Ja, und ich glaube auch, die beiden Fanlager hatten sich jetzt zwischenzeitlich nicht wahnsinnig lieb. Also wahrscheinlich können die wieder alle ganz gut miteinander, die Serie ist ja durch so, aber während so einem Spiel fliegen die Emotionen ja doch relativ hoch. Es gibt so ein, zwei ganz witzige Ausschnitte aus dem Stream, wo relativ deutlich ein Mittelfinger aus einem Publikum in Richtung des anderen Publikums gezeigt wird. Konnte man auf dem Livestream sehr, sehr gut erkennen, weil alle sitzen und ein einzelner Mittelfinger ragt so in die Höhe.
Aber eigentlich wollen wir doch sowas endlich mal wieder haben, ja, oder?
Ich wollte gerade sagen,
es muss doch ein bisschen köcheln.
Ja, genau.
Es muss kochen. Die Chemnitzer Spiele waren ja in der Richard-Hartmann-Halle. Da kommst du auch nicht immer selbstverständlich rein. Ist klar, ich meine, es ist eine größere Halle, passt mehr rein. 745 Zuschauer stehen auf dem Protokoll. Ich glaube, das ist offiziell die maximale Zahl, also ausverkauft. Das ist eigentlich eine sehr gute Visitenkarte gewesen für die Bundesliga.
Auf jeden Fall. Allerdings, hast du dir mal angeguckt, wie das Publikum verteilt ist?
Ja, sehr interessant, sehr interessant. Die Weißenfelser, die wurden da richtig schön an diese tote Ecke verschanzt, weil ja. Du hast ja, kann sich wahrscheinlich jeder bei YouTube ansehen, aber die Halle, die hat natürlich sehr viel Raum hinter den Toren. Das heißt, wenn du auf der Tribüne ganz weit links sitzt, hast du erstmal diese Brache hinter dem Spielfeld vor dir und guckst so ein bisschen schief weg aufs Spielfeld. Aber
nicht nur, wenn du ganz weit hinten sitzt. Also wer sich das nochmal vorstellen möchte, die Halle hat quasi so eine massierte Mitteltribüne und die war natürlich mehr oder weniger den Chemnitzern vorbehalten. Man hätte da wahrscheinlich auch als Weißenfelser hingehen können, aber wie es halt immer so ist, teilt sich das dann so ein bisschen auf in Heimfans und Gästefans. Und es gab eben diesen massierten Mittelblock, wo alles voll war mit Chemnitzern in Blau. Und dann gab es rechts und links außen daneben so zwei kleinere Blöcke. Und ich glaube, der eine kleinere Block war so ein bisschen neutrale Zuschauer, Eventfans, was weiß ich. Und der andere waren dann eben die Auswärtsfans. Und selbst die Zuschauer, die so nah wie möglich am Spielfeld dran saßen, ich glaube, selbst die saßen noch hinter der Torlinie. Also du hattest wirklich, und du hast schon recht, wenn du ganz außen saßt, also ganz an der Wand, dann hast du, glaube ich, erstmal so über 15 Meter Hallenboden oder 20 oder so blicken müssen, bevor du überhaupt die hintere Bande gesehen hast. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo sich das Penalty-Schießen zugetragen hat, aber ich glaube, die Zuschauer am einen Ende der Halle, geht quasi gegenübergesetzt vom Penalty-Schießen, die haben, glaube ich, gar nichts gesehen.
Ja.
Interessantes Layout für die Zuschauer. Aber von der einen Halbfinalserie gehen wir über in die andere Halbfinalserie, die tatsächlich, ich glaube, sogar noch spannender war. Ich muss mir einmal kurz nochmal die Ergebnisse angucken. Ja, tatsächlich auf dem Papier noch spannender. Und zwar Bonn gegen Leipzig. Jetzt muss man wissen, ich glaube, in der regulären Saison hatte Leipzig beide Spiele gegen Bonn verloren. Von daher, Angstgegner ist jetzt vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber ich glaube, Respekt war schon ein bisschen da. Leipzig dann allerdings direkt das erste Spiel in Bonn gewonnen mit 5:4 nach Penalty-Schießen. Und direkt am nächsten Tag hat Bonn dann allerdings die Serie ausgleichen können mit einem 6:5 nach Verlängerung. Dann ist die Serie übergewandert nach Leipzig, da stand es 1:1. Dann hat Leipzig das nächste Spiel gewonnen und mit 8:5 gewonnen. Und das nächste Heimspiel, was Leipzig hatte, hat dann allerdings wieder Bonn gewonnen, nämlich mit 6:5 nach Verlängerung. Also zum dritten Mal aus 4 Spielen ist es in die Overtime gegangen, hier auch in der Overtime entschieden worden. Und dann am letzten Wochenende war dann das finale Spiel 5, was wieder in Bonn stattgefunden hat im Sportpark Nord, wo sich Leipzig dann relativ souverän mit 5:2 durchsetzen konnte. Also unterm Strich, aus meiner Sicht mit die spannendsten Playoffs, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Ich habe 2 kleine Abers. Das erste kleine Aber ist, so spannend die Viertelfinalserien auch gewesen sein mögen, am Ende haben sich einfach nur die Teams durchgesetzt, die auf Platz 1 bis 4 standen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es sah ja zwischenzeitlich ganz anders aus und es hätte auch in eine komplett andere Richtung abkippen können. Aber wie gesagt, am Ende waren es dann eben die Teams auf Platz 1 bis 4. War in den Playdowns übrigens das Gleiche. Da haben auch die Teams auf den Plätzen 9 und 10 gewonnen und die Teams auf den Plätzen 11 und 12 sind dann eben ins Playdown-Finale, haben ins Playdown-Finale einziehen müssen. Und im Halbfinale hatten wir ja dann eigentlich in beiden Serien so dieses Matchup von etablierter Serienmeister oder zumindest mehrmaliger deutscher Meister mit Weißenfels bzw. Leipzig gegen aufregendes, junges, aufstrebendes, neues Team, was nach seinem ersten Titel bzw. Chemnitz hat ja den Pokal gewonnen, aber zumindest nach seiner ersten Meisterschaft greift mit Chemnitz gegen Bonn. Und ich hätte es eigentlich aus neutraler Sicht cool gefunden, wenn es so eine Story wird aus Establishment gegen Newcomer oder sowas, weißt du? Also wenn entweder Leipzig gegen Chemnitz gespielt hätte oder Weißenfels gegen Bonn. Und stattdessen haben wir die spannendsten Playoffs aller Zeiten gehabt und am Ende spielen wieder Weißenfels gegen Leipzig, wie gefühlt die letzten 25 Jahre auch schon.
Ja, wobei man sagen muss, also gegen Leipzig, gegen Weißenfels, also dieses Klassiker-Finale in Anführungszeichen, das es früher tatsächlich war, das hat es ja so, glaube ich, schon eine Weile nicht gegeben.
Vor zwei Jahren zuletzt.
Na gut, okay, dann ist meine Erinnerung doch ein bisschen zu kurz.
Letztes Jahr war Weißenfels Hamburg und das Jahr davor war Weißenfels Leipzig.
Ah, okay. Stimmt, und ich muss sagen, war ich jetzt auch nicht so ganz unparteiisch. Also ich hätte es mir wiederum gewünscht, es gäbe dieses Finale Chemnitz-Bonn. Einfach auch aus dem Blickwinkel, dass die Serie fängt an und es ist klar, es wird jemand Meister, der noch nie Meister geworden ist. Und es wird halt es wird offensichtlich eine historische Geschichte. Ne? Das hätte ich ganz spannend gefunden als Finale. Das würdig dieser spannenden Saison mit diesen 5 Top-Teams im Grunde. Und dann auch nochmal mit diesen extrem spannenden Playoffs. Die waren tatsächlich doch recht spannend, weil es 8 von diesen 20 Spielen aus dieser Playoff-Phase, 8 von diesen 20 Spielen sind in Overtime oder Penalties gegangen. Ja. Oder sogar Penalties gegangen. Und ich meine, es ist so spannend, spektakulär. Also ich fand, das war vielleicht eine der bis jetzt besten Saisons, die es im deutschen Floorball in der Bundesliga gab. Und ich hoffe, dass das Finale dem Ganzen würdig sein wird.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und mir ist ganz wichtig, ich will jetzt auch nicht irgendwie Weißenfels oder Leipzig den Respekt ansprechen oder denen das nicht gönnen oder sowas. Die haben sicherlich super, super gut gearbeitet. Gerade Weißenfels ja, glaube ich, nach einer relativ schwierigen Hinrunde nochmal echt den Turnaround geschafft im Winter, ne? Und jetzt richtig, richtig gut unterwegs. Für mich auch relativ deutlich ein Favorit in der Serie, muss ich sagen. Also gerade nach so den letzten 10, 12 Saisonspielen oder sowas, wenn man jetzt Halbfinale und Viertelfinale auch mal einrechnet, also wäre für mich der Sieger aus Chemnitz wegen Weißenfels sowieso favorisiert gewesen gegen Bonn versus Leipzig. Von daher gehe ich jetzt auch davon aus, dass der Titel wieder nur über Weißenfels gehen wird. Aber wie gesagt, trotzdem dicken Respekt an die. Also nur weil das Finale auf dem Papier einigermaßen langweilig ist mit den etablierten Teams, die gegeneinander spielen mal wieder, ist es jetzt ja nicht so, dass sich die Teams das weniger verdient hätten oder sowas. Von daher bin ich gespannt auf die nächsten Spiele. Auch hier noch einmal kurz zum Ablauf, wen es interessiert. Am kommenden Wochenende, also 5. und 6. April, stehen Spiel 1 und Spiel 2 an. Am 12. und 13. Spiel 3 und Spiel 4. Und am 19. bzw. am 20. ich weiß nicht, an welchem der beiden Tage, dann eventuell das alles entscheidende Spiel 5. So. Wollen wir nochmal über die Finisierung der deutschen Bundesliga reden, Jan, oder wollen wir uns das für eine andere Folge aufsparen?
Ich glaube, das können wir tatsächlich für eine Jahreszusammenfassung nehmen.
Okay, ich hätte da ein bisschen was vorbereitet, aber dann halte ich mich zurück und dann machen wir das in einer der kommenden Folgen.
Ist es in Ordnung für dich? Oder?
Ja, kein Problem. Meine aufgearbeiteten Statistiken werden ja nicht schlecht.
Nee, Gegenteil. Bin nur angereichert.
Eine kurze Anekdote kann ich vielleicht einwerfen. Alle vier Halbfinalisten haben einen finnischen Headcoach.
Oh, das ist aber interessant. Aber ich würde sagen, wir reden einfach in der nächsten Folge darüber, wenn wir die ganze Saison einmal rappen und dann können wir vielleicht noch ein paar andere Statistiken rausholen. Wäre mein Vorschlag.
Ich habe mitgenommen, du rappst einmal über die komplette Saison.
Ich rappe.
Das ist in Ordnung. Das machen wir so.
Ja, und damit, glaube ich, haben wir es jetzt einigermaßen geschafft, eine relativ lange Folge durchzubekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine brauchbare Übersicht darüber, was in Deutschland passiert und darüber, was international los ist. Es ist so ein bisschen dieses klassische Ende. Wir wünschen uns von euch, dass ihr uns empfehlt, euren besten Freunden und Freundinnen, die irgendwas mit Floorballschlägern zu tun haben, aber vielleicht auch darüber hinaus. Das soll euch überlassen. Und bleibt gesund, genießt die entscheidenden Spiele dieser Saison, die jetzt nicht nur in der Bundesliga stattfinden, sondern natürlich auch in allen Regionalligen und Verbandsligen und Landesligen und Stadtligen und Kreisligen und wo auch immer ihr unterwegs seid.
Ich kann nichts hinzufügen. Du hast alles abgedeckt, Jan. Vielen Dank für diesen sehr runden Abschluss. Ich wünsche euch, wie Jan schon gesagt hat, ein schönes Saisonende. Genießt die Zeit, kommt gut in so nach und nach in den Frühling und in den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.